Herzlich willkommen, ihr Staubfresser da draußen. In der 618. Folge haben wir unser gemütliches Sneakpot-Sofa auf dem Mars aufgebaut und berichten von euch aus verschiedensten Science-Fiction-Werken, in erster Linie über The Expanse, Staffel 1 bis 4.
Das große. Und das große Epos heute.
Das große Epos, mal sehen. Und da wir mit dieser Epik alle anderen vergrault haben, habe ich bei meiner Seite nur den leicht bläulich schimmernden Marsianer Bob.
Jetzt wollte ich hier Gay Belt Dalorda sagen oder sowas und dann machst du mich zu einem Marsianer. Naja, gut. Dann ist der dreckfressende Asteroidengürtelbewohner Christoph Perner auch noch auf diesem Sofa.
Ja, das bin ich am liebsten. Asteroidengürtel.
Achso, ich dachte Sofa.
Ja, The Expanse, Bob. Worum ging's?
Ja, also dann machen wir mal eine vorsichtige Inhaltseinführung, die jetzt im Moment noch spoilerfrei wird.
Genau, keine Angst. Noch müsst ihr nicht weiter skippen.
Genau, wir werden nach der Droge der Wahl werden wir spoilern. Bis dahin dürft ihr gerne dranbleiben. Also, Expanse. Ich fange mal vorsichtig in der ersten Staffel sozusagen an und dann hören wir mal mit der Inhaltszusammenfassung mal so ein bisschen auf. Wir hatten es auch schon mal, glaube ich, in einer Sendung hatte ich schon mal so ein bisschen versucht zu sagen, worum es geht. Also wir haben die Erde in ihrer, also in unserer näheren Zukunft. Die Menschheit hat Space Travel soweit im Griff, dass man sich im eigenen Sonnensystem scheinbar komfortabel und halbwegs schnell fortbewegen kann. Und die Menschheit hat den Mars besiedelt und die Menschheit beutet die Ressourcen im Asteroidengürtel aus. Und das Ganze läuft schon so lange, dass sich da ja schon wieder eigene Fraktionen gebildet haben und die Leute, die den Mars besiedeln wollen, jetzt sozusagen wie eine eigene Republik, die Marsianische People's Republic oder sowas, weiß ich nicht mehr genau, wie die heißen, sich wiederum sozusagen von den Erdlern abgespalten haben und dort eine sehr militärisch dominierte Gesellschaft gegründet haben und eben dabei sind, dort Terraforming zu betreiben. Die Erdleute haben eine Erdregierung sozusagen, die von der, das ist unter der Schirmherrschaft der UN, die hat so die Regierungsverantwortung über die gesamte Erde und die machen halt, ja, was sie so machen. Auf der Erde sind viele Menschen auf so eine Art, ja, es nennt sich Universal Basics, so eine Art Grundeinkommen, weil es nicht mehr viel zu arbeiten gibt und viel gearbeitet wird dagegen dann eben Asteroidenbelt.
Da sind, ja, und auf dem Mars auch, oder?
Also ja, die Marsianer.
Die sind ja immer so ein bisschen abfällig gegenüber der Erde.
Richtig. Weil, naja, die sind halt sehr militärisch. Halt, also ich glaube, in der marsianischen Gesellschaft ist halt so viel arbeiten.
Ja, und schon, genau.
Ja, viel arbeiten und viel für den sozusagen, die haben noch, die marsianische Gesellschaft hat ein gemeinsames Ziel. Und genau. Das will sie
hat
so.
Die Erde halt nicht. Die Erde ist halt schon durch.
Ja, genau. Und die Belter, die sind so sozusagen die Unterschicht, wenn du so willst. Also die sind die Arbeitssklaven.
Die ausgebeutet ist. Dritte Welt im Endeffekt. Ne?
Richtig. Ja. Die Arsch arbeiten und schuften dort draußen im Asteroidengürtel. Und ja, haben alle Schwierigkeiten sozusagen über die Runden zu kommen und da draußen ist es auch echt nicht schön, also zum einen ist die Arbeit gesundheitlich gefährlich und zum anderen ist dort auch frisches Wasser und Atemluft immer wieder ein Problem und ja, was jetzt passiert in der ersten Staffel ist oder was man so die Geschichte anreißen kann, ist, dass wir so verschiedene dieser Fraktionen kennenlernen, also wir bei den Marsianer bleiben am Anfang sehr, wie soll man sagen, sehr ominös, würde ich mal sagen. Also da sehen wir nicht so viel. Bei den Erdlern lernen wir Christian Avasarala kennen. Das ist eine Politikerin, die am Anfang so ein bisschen im Hintergrund agiert, wie so eine Beraterin für Politiker, die sozusagen in der ersten Reihe stehen. Ist sie so ein bisschen in der zweiten Reihe?
Ja, schon irgendwie die Nummer 3 weltweit oder so.
Ja, die ist aber, weltweit, oder? Sie ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie dauernd Reden halten muss oder so, weil sie ich weiß nicht, was sie für einen Titel am Anfang hat, aber sie sitzt da irgendwo im Kabinett rum und berät Zeugs, aber sie ist noch nicht so Number One. Ist auch egal. Die lernen wir kennen und da ist so ein bisschen Politik am Laufen. Wie ist das mit dem Streit mit den Beltern und mit den Marsianern und was da los und so? Und dann kriegen wir von einem Vorfall in der Nähe des Belts zu hören, wo ein Schiff zerstört wird. Die Leute, die da drauf sind oder da drauf waren, da kriegen wir so die näheren Umstände mit, lernen ein paar von diesen Arbeitern kennen, die da auf dem Schiff sind, und dann lernen wir noch Leute, die auf einer Station auf Ceres sind, und dort lernen wir einen Detective kennen, und eine verschwundene Frau trifft auch, und der Detective versucht rauszufinden, was mit dieser verschwundenen Frau auf sich hat. Und am Anfang sind diese Geschichten alle noch nicht so richtig connected, und dann fängt das so an loszurollen, und natürlich werden diese Geschichten alle über die nächsten Staffeln dann miteinander verschränkt werden, und das wird eine ganz große Geschichte werden, aber da möchten wir dann jetzt, glaube ich, noch nicht drauf eingehen.
Ja.
Ja, also am Anfang, und da können wir jetzt vielleicht mal so versuchen, wenn wir jetzt mal versuchen würden, spoilerfreie Bewertung abzugeben. Was ich immer wieder betone, was ich auch dem Stefan gegenüber, wenn ich versuche, ihn dazu zu kriegen, es zu gucken, immer wieder betone, ist, dass es eben keine, es ist eine Hard-Sci-Fi-Serie, also es wird auch richtig Wert gelegt auf Physik und so ein Kram, können wir gleich nochmal ganz separat besprechen, aber was halt auch massiv drin ist, ist Politik. Ganz viel Politik. Und daher denke ich, dass es vielleicht auch tatsächlich für Stefan was wäre. Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube nicht, dass es was für Stefan ist, aber aus anderen Gründen. Ich glaube, dass es zu düster ist und auch zu langsam erzählt in irgendeiner Weise. Ich kann es gar nicht so richtig fassen. Du hast in unserer letzten Besprechung, ich habe es nochmal gehört, gesagt, es wäre irgendwie irgendwie Slow Starter oder sowas. Weiß ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, es behält eigentlich sein Pace. Mit der Politik, ja, ist natürlich zum Teil Thema. Also klar, die was du angesprochen hast, diese Politikerin oder ja, auch die Sache im Endeffekt, ich finde, so viel kann man schon sagen, wir haben ja 2,5 Nationen weltweit. Ja? Wir haben den Mars, wir haben die Erde und wir haben den Gürtel, der eben eigentlich keine richtige Nation ist, sondern eben so eine Ansammlung von allem Möglichen, die sich nicht so einig sind, nicht so grün. Da ist ja, ich meine, allein schon im Gürtel ist ja wahnsinnig viel Potenzial für Politik. Oder naja, also für irgendwelche
Ränkeschmiede. Ja, also in den ersten 2 Staffeln oder 3 Staffeln noch gar nicht so richtig. Da sind die mehr oder weniger so, werden sie rumgeschubst, aber in der 4. Staffel sind die sowas wie, weiß ich nicht, wie die Palästinenser Autonomiebehörde oder sowas, ja, so viele kleine Terrororganisationen und die dann irgendwie.
Genau, also die haben durchaus das Potenzial, irgendwann so diese dritte große Macht zu werden. Ja. Aber sind es halt jedenfalls am Anfang noch nicht. Und ja, da ist schon, die sind halt zum Teil auch, ja, auch unsere Protagonisten, zu denen wir auch noch irgendwann kommen werden, die sind ja eher Spielball der Politik als Akteure. Ne?
Ja, aber durch diese Hauptrollenfigur Avasarala, die ja in allen 4 Staffeln immer quasi in gleichen Teilen präsent ist wie unsere Hauptfigur, na, vielleicht nicht ganz, aber die gehört definitiv zum Maincast und ist immer wieder da. Und in der ersten Staffel, da geht das vielleicht noch so, in der zweiten Staffel hast du diesen ganzen Plot mit diesem anderen Regierungsheini, der sie da hintergehen will und so weiter.
Der ist, glaube ich, der Vizepräsident, oder? Also der ist ja wirklich was.
Ja, und dann kommt ja in der dritten Staffel diese Geschichte, wo diese religiöse Tante da versucht, den Präsidenten zu beeinflussen und zu gucken. Also du hast immer, in jeder Staffel hast du so einen Politik-Plotline. Und in der 4. ist es die Wiederwahl. Und also das geht da so durch. Also
ja, das stimmt schon. Klar, Politik spielt schon eine Rolle, logisch.
Und ich finde, ja, das macht es halt auch spannend, weil, wie du schon sagst, es sind, eigentlich geht es um drei oder zweieinhalb, wie du es so schön gesagt hast, Staaten oder Nationen, die deren Gesellschaften sehr unterschiedlich aufgestellt sind und ganz andere, ja, ganz andere Transformationsprozesse durchmachen und wie sich das dann halt entwickelt. Und das Ganze ist halt erzählt vor dem Hintergrund einer Sci-Fi-Geschichte, die halt bei der Gelegenheit noch als wirkliches Hard-Sci-Fi erzählt ist. Also mit genauem Blick auf, wie funktioniert Space Travel und so weiter und all das.
Was mir gerade kommt als Vergleich, so sowohl was die Düsterkeit der Serie angeht, als auch was diesen Anteil der Politik darin betrifft, finde ich mit Battlestar Galactica zum Teil vergleichbar. Ebenso einerseits schon Knallbumm Science Fiction, andererseits ja auch so Politdrama.
Ich bin bei Battlestar Galactica nicht besonders sattelfest, das hat mich nie so richtig gefangen, aber ich nehme das jetzt mal so zur Kenntnis.
Hm. Vielleicht solltest du das noch nachholen, das ist wirklich fantastisch. Also,
ja,
ist eine vielleicht sehr schöne Serie. Ja.
Ja, oder wenn du denkst, die Politik steht nicht so im Vordergrund, wie würdest du es anders einordnen, wenn du es anders einordnen willst?
Ja, das ist für mich, also ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Serie. Ich bin kein uneingeschränkter Fan. Es spinnt sich schon ein bisschen um ein Raumschiff, gell? Also es geht ja diese eine Storyline von diesen bisschen zusammengewürfelter Haufen, denen Raumschiff praktisch in die Hände gefallen ist. Also sie haben es ja gar nicht gekapert, das wird zwar behauptet, aber haben sie ja eigentlich gar nicht.
Ja, das kann nur niemand mehr beweisen. Also sie können es nicht mehr beweisen.
Genau, deshalb, ja. Eigentlich haben die Marsianer das denen ja geschenkt, ne, wenn man so will.
Oder sie haben es ihnen erstmal überlassen und dann hatten sie, ja. Ja.
Und, aber war ja ganz, ganz bewusst ihnen gegeben, ne? Aber egal. Ja. Und was sie dann umbenennen mit diesem Don Quixote Zitat, Rosinante, und ja, die dann so von A nach B fliegen und immer eine große Rolle spielen, oder auch nicht, oder also immer so, ich weiß nicht, für mich immer so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch, also sind sie jetzt die großen Akteure oder sind sie es nicht, und dann ihr Captain ist immer der große Superstar, der wird gleich am Anfang, wird er durch so eine komische, ja, fast schon Instagram-Story, muss man sagen, wird er zu einem Superstar in der ganzen Galaxis. Nee, im ganzen Sternsystem natürlich.
Sonnensystem. Das ist zweite Staffel, glaube ich, wo er das wird, oder dritte sogar erst.
Nee, dann meinst du was anderes.
Okay.
Nee, ganz am Anfang, wo das erste Marsianer-Schiff da.
Ach so, Remember the Cant, ja, okay, alles klar. Ja.
Und das wird dann immer wieder aufgefrischt, da hast du recht. Also der wird immer wieder zum Superstar und wird dann ja auch von der, irgendwie hat er dann ja auch irgendwas mit der Avaris Sarala oder wie die heißt, zu tun, im weitesten Sinne. Also es ist, irgendwie ist dieses Raumschiff doch das ein zentraler Punkt in dieser Serie.
Ja klar, da sind von unseren, vielleicht sagen wir mal, sechs Hauptdarstellern, sind vier meistens auf diesem Schiff und zwischenzeitlich kommen alle mal auf dieses Schiff irgendwie.
Genau,
es stimmt schon.
Die Fäden laufen da zusammen und er hat ja auch eine Sonderrolle, ja. Also, und ich finde, dass dafür, dass das so ist, diese Crew und dieser Captain zu schwach sind. Also ich finde, dass die Crew ist wahrscheinlich zu klein, ich weiß es nicht. Und die wirken für mich immer so wie, es sind halt so gerade so viele, dass sie dieses Schiff steuern können, sind da zusammengestöpselt und die schlittern so von A nach B und zum Teil auch gewollt natürlich, also auch zielgerichtet und erreichen auch was. Aber es ist eben, also es ist in der dritten Staffel kommt jemand dazu, ein Wissenschaftler, ja. Und da hat die Theresa dann gesagt, ah, endlich ein Wissenschaftsteam, ja, weil das die ganze Zeit so gefehlt hat, so, diese Crew war nicht vollständig, es war so, das sind so ein paar, ja, ich will nicht sagen Piraten, aber, oder, ja, so Abenteurer, und denen fehlt halt für eine richtige Crew, fehlt denen halt ein komplettes Wissenschaftsteam zum Beispiel. Und es wirkt komplett bereichernd, wenn ein Wissenschaftler dazukommt. Und das war, finde ich, so bezeichnend, so wie viel denen fehlt. Ja, auf der Enterprise gibt's nicht nur einen Wissenschaftler, da gibt's immer ein Team. Und die unterhalten sich und lösen irgendwelche Probleme mit Wissenschaft. Und das ist halt, das fehlt da zwei Staffeln vollkommen.
Ja gut, aber also ich meine, wo ist denn gesagt, dass das so sein muss? Also weil du es halt von deinen Sehgewohnheiten aus Star Trek so forderst, aber die Geschichte, die hier erzählt wird,
ist eine militärische, klar.
Ja, braucht das nicht, ne? Weil ich meine, die sind ja auch keine Crew in dem Sinn. Niemand hat die zusammengecastet und hat gesagt, ihr seid eine Crew und ihr seid vollständig ausgewählt wegen eurer Fähigkeiten, sondern die stolpern ja an alles rein.
Ja, genau, und das meine ich. Also das, klar, das ist denen ist ja gar kein Vorwurf gemacht. Nur die Serie baut die eben zu einem Zentralgestirn in dieser Science-Fiction-Serie auf und solche Science-Fiction-Serien folgen eben gewissen Sehgewohnheiten. Also mir geht es halt so. Und mir fehlte da was. Also für mich war diese Crew eben nicht vollkommen genug, um so ein Zentralgestirn in dieser Serie zu sein. Und ich finde auch den Captain sehr blass. Also für mich ist der, also ich verstehe den nicht. Ich verstehe nicht dessen Charisma. Also ja, ich sehe, dass es ein gut aussehender Model-Typ ist, aber also ich weiß nicht, mich catcht der nicht, ich weiß es nicht. Ach, dieser Hundeblick immer von unten, was soll denn das?
Ja, also ich gebe zu, als Schauspieler finde ich Stephen Strait jetzt auch nicht so wahnsinnig, ja, der ist irgendwie, weiß nicht, halb Italiener oder sowas und wie du schon sagst, er ist Model tatsächlich gewesen, bevor er geschauspielert hat.
Das merkt man auch total, finde ich.
Und ja, schauspielerisch gebe ich dir schon auch recht, ich finde ihn bei weitem nicht den stärksten Darsteller. Ich finde Wes Chatham, der den Amos Burton spielt, sehr viel stärker.
Wer ist denn das?
Amos.
Amos finde ich super.
Ja. Amos ist ein psychopathischer Teddybär, das ist ganz fantastisch.
Ja gut, Amos ist im Endeffekt die gleiche Figur wie der Jamie in Firefly. Also die sehen sich ja sogar ähnlich.
Jamie.
Kommt mir nicht so vor, als könnte das Zufall sein.
Hilf mir bei Firefly, wer ist Jamie?
Na, genau die gleiche Figur. Auch der haut drauf mit großen Muskeln und der in Full Metal Jacket Animal gespielt hat.
Oh Gott, ich glaube, ich kann dir gerade nicht folgen. Also ich finde, die Figur von Amos ist auch von der Art, wie sie geschrieben ist, mit den ganzen Problemen aus seiner Kindheit, über die es ein eigenes Buch gibt, die nur angedeutet werden in der Serie oder wahrscheinlich noch kommen werden in der fünften Staffel, könnte man vermuten. Ist ja einfach eine sehr viel tiefere und komplexere Figur und er ist wahnsinnig gut gespielt von West Chatham.
Ja, stimmt.
Und Avasarala, ich weiß nicht, hast du es in Englisch oder auf Deutsch geguckt? Ich weiß nicht, wie es.
Ich hab's auf Deutsch geschaut.
Okay, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist.
Ist okay.
Im Englischen ist es so, dass auch viele unterschiedliche Dialekte gesprochen werden. Also zum einen haben die Belter eine relativ eigene Sprache.
Ja, die haben sie im Deutschen auch. Ich weiß nicht, was es für eine Sprache ist. Ist das eine Kunstsprache oder ist das so eine Mischung aus allem Möglichen?
Es ist eine Kunstsprache,
die
Autoren extra für das Buch, also für die Bücher schon erfunden haben und die dann jetzt halt fürs Fernsehen dann nochmal umgesetzt wurde. Die hat Versatzstücke aus Englisch, aus irgendwelchen afrikanischen Sprachen, aus Patois, also hier so. Was ja selber so eine Kunstsprache aus Englisch und Französisch und ich weiß nicht, was noch allem ist. Und was man so auf Jamaika halt spricht. Und aber viel halt auch reingebaut, was die Autoren sich ausgedacht haben. Und das wird gemacht, aber gleichzeitig halt auch so, dass die Menschen von der Erde und auch die Marsianer alle unterschiedliche Hintergründe haben. Also dass bei den Marsianern zum Beispiel, das wird in den Büchern weiter ausgeführt, dass bei den Marsianern gewisse gewisse Volksstämme von der Erde sozusagen, oder was heißt Volksstämme, Nationen vorrangig sind, weil die damals dann die waren, die ausgewandert sind. Da ist zum Beispiel dann eben sehr viele, ich weiß nicht, was war es, Australier und Asiaten.
Und ja, so wie es in den USA halt auch ist.
Ja, genau. Also die ganzen Anleihen, die man nimmt an unserer Historie, sprich Besiedlung Amerikas, Besiedlung des Westens dann in Amerika und in der vierten Staffel ganz klar die East India Trading Company. Das ist alles sehr, sehr nett reingearbeitet und bei den Dialekten, ja, also hier ja, unser Marsianer an Bord, der Schauspieler heißt Cass Anwar, wie heißt die Figur? Jetzt weiß ich es gerade nicht.
Ist mir auch entfallen.
Alex. Der hat einen texanischen Dialekt im Englischen. Und Avasarala, die Schauspielerin ist ja Iranerin und die spricht auch mit einem sehr harten Akzent, den sie aber, glaube ich, im Original, den hat sie, glaube ich, wirklich. Also ich habe ein paar Interviews gesehen und da spricht sie auch so. Und am krassesten verstellen tut sich die Schauspielerin, die Drama spielt, Kara G, die kommt irgendwie aus Kanada oder so. Und wenn du die in einem Interview hörst, dann merkst du, dass die Art, wie sie in der Serie spricht, halt komplett gespielt ist. Also das ist komplett ein Belter-Akzent, den sie sich für die Serie zugelegt hat, der sehr dick ist und sehr, sehr, die spricht halt sehr anders, weil die Hintergrund dieser Figur ist wohl, dass sie Englisch erst als, ist nicht Native Speaker sozusagen, aber die Schauspielerin ist aus Kanada, die ist total Native Speaker und die spricht vollkommen akzentfrei, wenn du sie hörst, also es ist wirklich dick aufgetragen und ich finde toll gemacht. Ihre eigentliche Stimme ist auch viel, viel höher, als wie sie in der Serie spricht. Es ist sehr lustig, dieser Unterschied.
Ja gut, das fehlt mir natürlich, wenn ich es auf Deutsch geschaut habe. Aber ich finde, die deutsche Übersetzung ist okay. Also es kann man schon schauen. Ich hab jetzt vor kurzem andere Serien gesehen, wo es fast unerträglich war, es auf Deutsch zu schauen.
Okay. Weil ich kann es nicht beurteilen. Ich habe, glaube ich, keine einzige Minute auf Deutsch gesehen. Achso, eine Figur haben wir noch vergessen, den Ermittler von Thomas Jane gespielt. Wie heißt der? Miller. Am Anfang halt so eine Detective-Story, die sich ein bisschen wandelt nach etwa anderthalb Staffeln. Ja,
cooler Typ.
Also, ja,
der ist interessante Figur.
Ja. Ja, wenn du jetzt versuchen würdest, bevor wir in den Spoiler-Teil einsteigen, versuchen würdest, dem irgendwie eine Wertung abzuringen.
Wir müssen noch über was anderes reden. Und zwar über, da haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet, diese Sache mit dem, dass es physikalisch so,
richtig, ja.
so passend ist. Gell? Hatte ich letztes Mal schon besprochen, eine Szene angesprochen, wo ein Schiff explodiert und dann eben in der Detritus um die Ohren fliegt. Fand ich super. Ich muss sagen, es hat sich ein bisschen gewandelt über die Serie und ich habe eine Vermutung, woran es liegt.
Okay.
Nämlich, die Serie ist so korrekt oder so präzise und eben auch so bewusst so präzise, dass wenn sie dann Schwächen hat auf diesem Gebiet, mir das umso stärker auffällt. Also verstehst du, wenn du eine Science-Fiction-Serie hast, wie Star Trek zum Beispiel, ja, wo manche Dinge einfach total quatschig sind, weil man es dadurch vereinfacht. Ja, wir machen einfach einen Schwerkraftgenerator an und dann haben wir Schwerkraft da, wo wir gerade stehen.
Genau, Graph-Plating, bumm, fertig.
Genau, ist natürlich sehr einfach, gell? Ja. Problem einfach gelöst. Das machen die hier ja nicht ganz so. Ich meine, ein bisschen schon, ja, dass sie irgendwie am Schuh klopfen und dann eben der Schuh eine gewisse Schwerkraft entwickelt oder so. Oder Magnetismus ist, glaube ich, eher.
Gut, ja, genau.
Ja. Und dann, oder mit dem Blut, ja, es wird jemand angeschossen und wie das dann blutet, legen sie viel Wert darauf, wie das dann aussieht und dass es dann eben nur so rausquillt oder dass eben die Blutstropfen durch die Gegend fliegen und so. Und dann fliegen die Haare nicht. Ja? Ja. Die Frisuren hängen alle runter, wo ich mir denke, so, Das kann doch nicht sein, dass euch das nicht aufgefallen ist, ja? Und ihr achtet in dieser Szene auf jeden kleinen Scheiß, was diese Schwerkraft angeht, und die Haare hängen alle runter. Wie, warum haben die Haare eine eigene Schwerkraft?
Das kann ich dir sagen, Budget.
Ja, genau. Aber weißt du, das hat's für mich dann so,
ja.
So, das hat die Genauigkeit dann so wieder, oh, hätte das lieber allgemeiner gelassen, ja? Dann kann ich über sowas hinwegsehen.
Ja, du hättest halt, du hättest
oder
halt,
Frisuren machen, wo das nicht auffällt.
Ja, richtig, genau, du musst halt hast dann nur Frauen mit Kurzhaarfrisuren, deshalb hat vielleicht, genau. Nagata, wie heißt sie? Ach Gott, entfallen die Namen. Sie hat ja diesen Mohawk in den ersten drei Staffeln.
Super praktisch, ja.
Genau, aber dann hast du halt Bobby und Avasarala, wobei Bobby ja am Anfang auch die ganze Zeit die Haare zusammengebunden hat. Ja.
Weißt du, solche Kleinigkeiten, es ist jetzt nur ein Beispiel, da waren so ein paar, also wo ich dachte so, ah.
Ja, ich verstehe schon, auch die vierte Staffel.
Du kannst nicht alles richtig machen.
Ja, das ist so. Vierte Staffel auf dem Planeten machen sie dann ja, also auf Illes, machen sie dann ja, ich meine, da ist Atmosphäre und all so ein Zeugs, also das ist so, die wir atmen können. Das ist also wohlfeil, fällt es dann so zusammen, weil es halt sonst wahrscheinlich.
Ach, in der einfach, vierten, wir vierte müssen ja eh noch reden.
Weil es dann wahrscheinlich zu teuer würde, wenn man es anders machen würde.
Ja, oder zum Beispiel, also bei mir hat die Serie ein Interesse, was bei mir eh besteht, hervorgerufen nochmal stärker. Ich habe dann, was ich ja eh mache, währenddessen noch so ein bisschen Zusatzinformationen auf dem Handy raussuchen.
Was?
Und hier habe ich
Gottes
eben,
Willen.
Ja, sowas mache ich halt.
Und, also mache ich es auch manchmal, oder? Aber da war mir hier die Erzähl-Sache zu dicht. Also
hier war es eben nicht so, dass ich dann eben irgendwie Informationen über die Schauspieler raussuche, sondern da habe ich dann eben so, weißt du, die kommen nach Eros. Und das ist das Coole, dass diese Himmelskörper, die ansprechen, die gibt's halt wirklich, ja. So gut wie alle, außer dieser ganz künstliche Tycho. Ne? Und das fand ich eben so, da hat dann eben sofort so Interesse, so, ah, okay, Eros, ja, muss ich gleich mal gucken, ja, wo der ist, wie groß der ist, was da, ja. Und hab dann relativ schnell gemerkt, so, dass eben bei manchen von denen, die haben so Aspekte, die super spannend sind, wo ich erwarten würde, dass das sofort thematisiert wird. Ganymed zum Beispiel. Ja, Ganymed ist ein Eismond. Auf Ganymed gibt's mehr Wasser als auf der Erde. Da gibt's irgendwie hunderte Kilometer dicke Eisschichten, ja. Warum wird denn das nicht gezeigt? Ja, die sind auf Ganymed und Ganymed ist nur so eine unterirdische, also da zeigen sie immer nur so Stollen von so einer Forschungseinrichtung, ist halt nur eine Kulisse. Ja, im Sinne von, Ganymed ist ein Wort und wir sind jetzt ein Ganymed. Aber es ist nicht mal eine richtige Kulisse, sie zeigen Ganymed nicht.
Naja doch, diesen Kampf am Ende der ersten Staffel, wo ja, Bobby draußen rumläuft, aber da sieht er ja ein bisschen aus wie der Mars.
Ja, genau. Und auch den Mars zeigen sie erst ganz spät. Wo ich auch so dachte, so, Leute, ich will den Mars sehen. Ja. Warum zeigt ihr den nicht? Ja. Ja, das ist so spannend, was ihr da zeigt. Oder was ihr zeigen könntet, was ihr ansprecht. Sie sprechen es immer an, das ist so ein Name-Dropping, ja. Ceres auch. Ja,
ja, was du
Ceres
nicht,
ist, ja.
Was du nicht was vergessen ist darfst, ist, die ersten drei Staffeln sind unter der Ägide von Sci-Fi entstanden, was so ein amerikanischer Science-Fiction-Sender ist. Und da sind die Budgets nicht so wahnsinnig hoch.
Ja, das kann natürlich sein.
Und
ja.
Die vierte Staffel ist, und die fünfte jetzt dann auch, die ja demnächst kommen wird, Dreharbeiten sind, glaube ich, abgeschlossen, wenn ich es richtig verstanden habe. Da steckt Amazon dahinter. Und das sieht man, glaube ich, der vierten Staffel auch deutlich an.
Ja, klar, da haben sie endlich mal den Mars gezeigt.
Ja.
Also war ich wirklich glücklich in der fünften Staffel. Da habe ich gesagt, ja, endlich zeigt er mir mal wenigstens ein bisschen Mars.
Aber ich finde dafür, dass sie am Anfang irgendwie vielleicht sparen mussten, haben sie doch wahnsinnig viel umgesetzt. Also, ist schon.
Ja, es hat mich auf jeden Fall, also es hat mich noch mit mehr Spannung, in mehr Spannung versetzt, was dieses Thema angeht. Also ich weiß jetzt viel mehr über den Gürtel und über die Monde und so. Also ich konnte Monde, ich meine, klar, ich wusste, dass Ganymed ein Mond ist, ja, aber ob das jetzt von Saturn oder von Jupiter ist und wie genau und wie groß und wie viele große und wie viele kleine, das war mir nicht so präsent und es war mir jetzt nach der Serie schon präsenter. Habe ich mittlerweile wahrscheinlich auch zum Teil schon wieder verloren, aber Also ist die Serie, obwohl es eine Science-Fiction-Serie ist, fördert bei mir schon so, mich mit der Materie zu befassen. Und zwar mit der Materie meine ich jetzt mit der Realmaterie. Und das ist ja was. Also
definitiv. Dann wiederhole ich jetzt meine Frage. Also beziehungsweise, nee, lass mal noch ganz kurz bei der Physik bleiben. Was sie halt auch machen, was sie viel machen, ist eben versuchen, realistisch zu sein. Also da wird dann zum Beispiel angesprochen, wie Schwerkraft oder Abwesenheit von Schwerkraft auf den menschlichen Körper wirkt. Mhm. Ja, was passiert bei Verletzungen, wenn du in Schwerkraft oder in Schwerelosigkeit Verletzungen erleidest, die du vielleicht auf der Erde ganz, ganz gut wegstecken würdest, was für Probleme gibt das, wenn du da in Schwerelosigkeit bist? Das sind so Themen überhaupt. Wie bewegen sich Raumschiffe? Auch Raumkämpfe zwischen Raumschiffen sehen ganz anders aus, als wir das aus Star Trek oder Star Wars kennen. Mhm. So Sachen, du musst was beschleunigen und dann musst du es auch wieder abbremsen, wenn du irgendwo hinkommen möchtest. Und was bedeutet das für, was für Raumflugmanöver müssen da gemacht werden? Was ist mit verschiedenen Orbits um Dinge? Wie kann man was verstecken, wenn man was verstecken muss? Und so diese generelle Leere des Raums und dass da viele Dinge einfach wahnsinnig schwer zu finden sind auch. Und nicht irgendwie bei Star Trek heißt es dann irgendwie, hier scannen sie mal und dann sagt er, ja, hier Scanner, Long Range Sensors detekten hier irgendwas und fertig und dann ist das gefunden. Das geht ja da alles so nicht. Und
ja, das ist gut gemacht, keine Frage.
Ja, und Wiedereintritte in Atmosphären und ich weiß nicht was alles. Also auch diese kleinen Manövrierdüsen, die außen an den Schiffen dran sind, das sieht immer alles so gut aus. Dann hast du immer so dieses Pfff, wenn da dort außen irgendwie diese Maneuvering Thrusters da loszischen und irgendwelche Gasdinge ausstoßen. Das wird alles sehr korrekt beachtet, was das einfach schön anzuschauen macht irgendwie. Und auch, wie gesagt, wenn Waffensysteme eingesetzt werden, irgendwie so eine Railgun oder so da von einem Schiff zum anderen schießt, das schaut ganz anders aus und das macht, also im Zweifel explodiert es dann nicht spektakulär, wie wenn es von einem Photonentorpedo getroffen wird in Star Trek, sondern es wird einfach durchlöchert und innen drin sind dann Leute tot oder die Luft ist raus oder irgendwas in der Richtung passiert dann eher. Manchmal explodiert auch was, schon klar, aber das ist dann meistens von einer Rakete getroffen worden und nicht von der Railgun. Hat schon andere Arten, das zu erzählen, was wir schon 100-mal gesehen haben. Ja. Und das macht's interessant.
Ja, aber Thema was fürs Auge. Ich muss sagen, ich hätte mir gewünscht, ich weiß, dass es dass man da schnell am Rande des Realismus ist, aber ich hätte mir gewünscht, dass die Raumschiffe ein bisschen besser designt wären. Also, dass man, ich hatte zum Teil echt Probleme, die auseinanderzuhalten. Weil sie sich echt sehr ähnlich sehen. Ich weiß natürlich, dass wenn du keinen Luftwiderstand hast, dass du dann ein Fahrzeug oder ein Fluggerät völlig anders designst. Ja, das hat uns Star Trek mit den Borg ja schon beigebracht. Aber ich hätte mir gewünscht, dass wenigstens so das Schiff, was um das es immer geht, dass das so einen Wiedererkennungswert hat, also die Rosinante, so, dass ich das sofort erkenne, wenn ich sehe und nicht, wenn es gezeigt wird, ich überlegen muss, ist das die Rosinante oder ist das irgendein anderes marsianisches Schiff oder also man hat dieses Riesenschiff, das hat man immer so halbwegs gut erkannt und bei diesem, da war nochmal irgendwo, ich glaube eine vierten Staffel so ein marsianisches Schiff, wo dann immer irgendwas außen rumdreht, war das, oder? Oder vielleicht
ja, das sogar. Oh Gott, wie heißt sie? Edward Israel.
Genau. Und da haben sie das so ein bisschen gemacht, aber also ich hätte mir da ein bisschen mehr Design, hätte ich gut gefunden. Ja, und da bin ich auch wieder bei Battlestar Galactica. Ich meine, klar, die hat ein Schwesterschiff, die dann wieder genauso aussieht, ja, mag alles sein, aber das ist ein Schiff, so, das hat, weißt du, wenn du das auf ein T-Shirt druckst, dann erkennst du sofort, das ist die Galactica, ja. Und die hat aber trotzdem Design, die so, wo man sagen kann, das ist schon auch angelehnt an dieses, ist scheißegal, wie das Ding da oben aussieht, ja. Ist halt so eine etwas unförmige Röhre. Ja, also ist jetzt nicht, soll jetzt nicht, ist jetzt nicht die Orville oder die Enterprise, die, wo man sieht, die ist nur Design. Wenn auch schlechtes zum Teil. Aber hier, weißt du, wenn ich mir die Rosinante auf ein T-Shirt drucke, das erkennt halt kein Schwanz. Also außer vielleicht ein Hardcore-Expanse-Nerd.
Also ich würde es erkennen und ich habe auch schon überlegt, eins zu bestellen, aber ich habe es noch nicht gemacht. ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich würde lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich durchaus an manchen Stellen auch diesen Effekt hatte. Die Rosinante erkennst du irgendwann, weil du sie oft genug gesehen hast, aber
genau, aber dafür wie zentral. Stell dir vor, bei Orville, ja, wir kommen nachher noch dazu.
Ja.
Ich meine, klar, dieses Schiff ist scheußlich hässlich, aber du erkennst es ab der zweiten Minute, wo du es kennst, ja. Das, man kann das nicht verkennen.
Das stimmt schon. Die, ja, ich finde, die Rossi hat von manchen Stellen, von manchen Blickwinkeln aus, ist sie ganz, ganz ikonisch wiedererkennbar. Also gerade wenn du sie so auf der Seite stehen siehst, also wenn du sie am Boden stehen siehst irgendwo zum Beispiel und eine gewisse Perspektive auf das Ding hast, aber wenn sie so von schräg vorne auf dich zugeflogen kommt, dann habe ich auch manchmal so meine Probleme. Und gerade im, was ist das, zweite Staffel, wo die... Ja, wo es so diesen Zusammenprall zwischen Erde und Mars gibt, da rund um Io, da sind irgendwelche Schiffe mit irgendwelchen Leuten drauf und es ist im Grunde immer nur entscheidend, jetzt sehen wir sie von außen und haben sie die Raketen schon abgeschossen oder nicht und dann fliegen irgendwelche Raketen von irgendwo nach irgendwo, also da gehe ich schon mit, das stimmt schon.
Ich habe sie jetzt gerade gegoogelt, ich habe sie nicht wiedererkannt, ich habe gedacht, ach, so sah die aus. Hast du mir völlig anders in Erinnerung, viel spitzer vorne und ja, weiß nicht, irgendwie komisch designt.
Da musst du einfach ein T-Shirt kaufen und es regelmäßig angucken und dann
genau.
Hast du.
Ich meine, es ist halt eigentlich, ist es nur so eine Zigarre, gell? So eine Zigarre mit Anbauteilen.
Ja, aber eben nicht symmetrisch, ne? Also.
Ja, genau. Ja, genau, irgendwelche Anbauteile.
Ja. Nun denn. Wollen wir langsam Richtung Spoilerteil abbiegen und dazwischen noch was zum Trinken?
Ich mach noch, ja, Punkte muss ich noch dran setzen.
Mach mal Punkte.
Finde ich überhaupt nicht einfach. Mir ist es ein bisschen zu düster. Und es kriegt mich nicht ganz. Und ich habe einfach ganz schön viele Kritikpunkte. Aber es ist nicht so, dass ich sie hasse. Es ist nicht Discovery. Aber ich werde nicht warm damit. Ich kann es wirklich, also weiß nicht, 6 Punkte oder so?
Echt? Krass.
Ja, 6,5 vielleicht. Also ich werde damit nicht warm. Ich habe einfach, es sind zu, ich habe immer so das, vielleicht werde ich enttäuscht. Vielleicht enttäuscht und zwar gar nicht mal so, dass die Serie so gehypt ist und ich so viel erwartet habe, sondern sie enttäuscht mich selber so, wo ich das Gefühl habe so, ah, hier hättest du so viel machen können, so hier, oder hier hättest du mich so befriedigen können, ja? Ich meine, klar, die macht dann ja irgendwas anderes, aber so, was ich gemeint habe, so Wissensvermittlung ein bisschen mehr oder die Crew ein bisschen mehr, die Charaktere irgendwie greifbarer. Es ist für mich, und die vierte Staffel ist Upturner für mich, aber da kommen wir gleich dazu. Ja, nee, es kriegt mich nicht, 6,5.
Okay, von mir kriegt sie 10 Punkte. Ich bin voll drin. Ich finde alles.
Ich werde heute auch noch 10 für was anderes vergeben.
Ich finde alles toll, was diese Serie macht. Natürlich finde ich nicht jede einzelne Folge gut, aber insgesamt. Also wenn du sagst Wissensvermittlung und so weiter oder Crew, also Wissensvermittlung zum Beispiel erwarte ich von einer Geschichte nicht.
Nee, von irgendeiner Geschichte nicht. Aber sie machen so ein Fass auf, wo ich dann diese Erwartung kriege.
Okay, mal die habe ich halt vielleicht nicht. Also
die erzählen von den verschiedenen Monden, von den großen Gasplaneten oder vom Asteroidengürtel. Und da gehen sie für mich so weit rein, dass ich da Neugierde bekomme.
Also ich bin da an der Stelle zufrieden, wenn ich, ohne dass sich einer hinstellt und sagt, ah, da ist der Wissenschaftler zum Thema Eros und der kommt dann rein und erklärt mir lang und breit alles, was ich jetzt wissen muss. Wenn das in die Geschichte schlauer eingewoben ist und eben nicht, also Show, Don't Tell im Wesentlichen macht.
Ja, klar, nee, auf jeden Fall zeigen.
Und dann alles vermittelt, was für die was für das Verständnis der nachfolgenden Dinge wichtig ist, dann hat die Serie ihre Schuldigkeit getan. Die muss mir nicht einen Exkurs in guck mal einen Jupitermond geben, sondern sie führt den Jupitermond so weit ein, wie sie es tun muss, damit man verstehen kann, was jetzt passiert, und dann benutzt sie ihn und fertig. Und mehr erwarte ich davon nicht, weil
zum das Teil ist macht kein es, Lehrprogramm. Die Sache mit der Schwerkraft zum Beispiel. Das ist ein Beispiel, da haben sie es gut gemacht, finde ich. Und zwar genauso, wie du sagst. So, sie haben es gezeigt, wie das ist, ja, dass du auf verschiedenen Planeten unterschiedliche Schwerkraft hast, was das mit den Körpern macht, was das mit den Körpern macht, wenn sie dann eben wieder auf den Planeten kommen, wo die Schwerkraft höher ist. Weißt du, so, ich dachte, ja, cool. Ich weiß jetzt, dass die Schwerkraft auf dem Mars irgendwie nur bisschen irgendwas zwischen 30% und 50% der Erde ist und dass sich das echt scheiße anfühlt, wenn du dann wieder zurückkommst, ja.
Tja, was muss die Frau sich auch das Meer angucken?
Genau. Was in anderen Filmen und Serien eben nicht thematisiert wird. Und weißt du, bei Star Trek gibt es das sogar auch einmal. Doch, das gibt's auch, dieses Thema, aber das wird so vollkommen am Rande behandelt, so als kompletter Sonderling. Aber das ist ja eigentlich der Normalfall, dass Anziehungskräfte unterschiedlich sind. Also
ja, es gibt auf Deep Space Nine gibt es so eine Folge, wo eine so eine Frau kommt, die sitzt im Rollstuhl.
Stimmt,
genau. Weil sie ja. Weil sie die Schwerkraft nicht aushält.
Ja.
Oder weil sie halt unter der Schwerkraft nicht in der Lage wäre, zu stehen und zu gehen und so weiter. Und die sieht man dann irgendwann nochmal so, die geht dann in so ein spezielles Apartment, richten sie der her und schalten da das Graph-Plating genau, ne? aus und dann schwebt die rum und fliegt und macht ein Tut.
Genau.
Ja. Ja, okay.
Saufen wir mal, hm?
Saufen wir mal. Dann ist das jetzt hier auch offiziell sozusagen die letzte Spoilerwarnung. Ihr könnt jetzt noch der Droge der Wahl zuhören und wenn ihr Expanse nach unseren 6 und 10 Punkten jetzt noch schauen wollt, dann skippt ihr einfach zur nächsten Kapitelmarke hinter unserem Spoiler-Teil. Und wir trinken jetzt. Was gibt's bei dir?
Ich habe mir eine neue Flasche Bourbon gekauft.
Aha, das wäre?
Und zwar
ich habe eine verschenkt am Wochenende.
Echt? Was denn?
Ich habe Bullet verschenkt.
Ha. Ich bin sehr gespannt. Und zwar, wir kennen ja beide den Johnny Drum Private Stock.
Oh ja, den habe ich in sehr guter Erinnerung. Leider ist meine Flasche schon sehr lang leer.
Ja, und ich habe mir jetzt einen Johnny Drum gekauft, aber eben nicht Private Stock, sondern Kentucky Straight Bourbon. Also im Endeffekt die Basisversion davon. Und okay. Ich stehe ja auf, nicht auf billig Bourbon, aber auf so bisschen reduziert. Ich trinke ja auch den Black Label von Jim Beam. Und bin jetzt gespannt, ob das in die Richtung geht. Also es ist im Endeffekt die günstigere Version vom Johnny Drum.
Was zahlt man?
Habe ich natürlich vergessen. Aber war nicht viel, war so irgendwas, ich hätte gesagt, zwischen 20 und 25 oder sowas.
Okay. Da war Johnny Drum Private Stock ja auch mal.
Ja, klar, aber da gehört er eigentlich nicht hin.
Ja, aber es ist halt fies, wenn du, ich glaube, meine erste Flasche Private Stock habe ich gekauft für 28 oder so, 25, irgend sowas. Und ich weiß gar nicht, was er jetzt kostet, aber wahrscheinlich ist eine 4.
54.
5, ja, sowas. Also ich hätte damals also einfach 10 Flaschen holen sollen.
Genau, das ist halt irre, aber
tja, nun denn.
Ist krass süß, ist krass maisig, ich mag ihn gern. Ja, ist eigentlich, ist nicht genau das, was ich erwartet habe, aber ist ziemlich, ist sehr cool. Ist so ein ehrlicher Bourbon einfach, also. Boah, aber echt, boah, krass Toffee-mäßig. Naja, du kannst ja am Freitag mal dran riechen.
Das werde ich tun. Ich hoffe nicht nur dran riechen.
Ja, ich glaube, ich lasse dir was drin.
Sehr gut.
Ich trinke sie nicht heute aus.
So, ich habe gerade eine Flasche Schweppes Tonic Water, aber die Dry Tonic Water Version aufgemacht und mache da jetzt hier einfach noch ein bisschen Eis und ein bisschen Tanqueray einfach rein und trinke einen ganz klassischen Gin Tonic.
Aha, sehr gut.
Habe ich länger nicht mehr gehabt. Ich habe irgendwie...
Boah, es blubbert wie verrückt.
Ja, ja. Ich habe bei... Was, für Silvester? Oder für Weihnachten? Oder für meine Einweihungsparty? Für meinen Geburtstag? Ich weiß es nicht mehr. Für irgendeine Party habe ich Unmengen Tonic Water gekauft. In diesen kleinen 0,2er Flaschen. In ganz, ganz vielen verschiedenen Sorten. Und ich glaube, auf der Party oder welche auch immer es war und auch auf den nachfolgenden, hat keine einzige alte Socke einen einzigen Gin Tonic getrunken. Und deshalb habe ich jetzt, glaube ich, immer noch irgendwie sowas wie 15 Flaschen unterschiedlichste Tonic auf dem Balkon stehen. Und gelegentlich muss ich diese Kiste mit diesen ganzen Flaschen mal reinholen, damit die nicht einfriert. Es gab ja ein paar Nächte, wo es da durchaus Minusgrade hatte. Jetzt wiederum muss man sie reinholen und muss sie in den Kühlschrank stellen, weil man sie nicht mit 16 Grad plus trinken möchte. Also es variiert so ein bisschen hin und her. So, also Gin Tonic. Cheers.
Prost.
Gut, dann lass uns mal in den Spoiler-Talk einsteigen.
Protomolekül.
Ja, das wolltest du die ganze Zeit sagen.
Ja? Ach nee, der Titel der Serie ist auch etwas, woran ich mich ein bisschen reibe. Warum heißt es deiner Meinung nach The Expanse?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Ich schaue gerade.
Die ganze Zeit drüber Gedanken.
Ich schaue gerade dritte Staffel Enterprise, wo sie in die Delphic Expanse reinfliegen. Ja, wahrscheinlich, weil sich der Raum, den die Menschheit besiedelt, im Laufe dieser Serie und dann jetzt in der vierten Staffel eben, von wir sind eine Ein-Sonnensystem-Spezies zu wir sind eine Multigalaxien-Spezies.
Also
expandiert. Das wäre das jetzt mein Versuch, das zu erklären, aber ich bin nicht sicher, ob da noch was anderes dahinter steckt.
Ja, das dachte ich ganz am Anfang. So, und zwar eben die Expansion zu den Nachbarplaneten und Planetoiden. Und dann, wie du auch ganz richtig sagst, in der vierten Staffel wieder. Aber dazwischen hatte ich irgendwie so ein Aha-Erlebnis, dass ich dachte, es geht gar nicht um die Expansion der Menschen, es geht um die Expansion des Protomoleküls. Also für mich wurde in der, ja, wahrscheinlich zweiten Staffel, sollen wir kurz erklären, was das Protomolekül ist?
Wenn du das erklären kannst.
Das wandelt sich, ja.
Ja, also, ja.
Im Endeffekt ist das Protomolekül ist eine Krankheit, wenn man so will, ja? Die Menschen, also oder ein Parasit, muss man eigentlich fast sagen, die Menschen befällt, abtötet und zombie-mäßig wieder auferstehen lässt. Ist natürlich vereinfacht, gebe ich recht.
Das Protomolekül ist ein Ding, das scheinbar seine eigene Agenda hat.
Genau.
Erschaffen von irgendwelchen Aliens? Oder vielleicht sind das die Aliens?
Das, was ich eben beschrieben habe, war zu Beginn des Auftauchens des Protomoleküls. Also das ist ja auch so, die Sichtweise auf das Protomolekül, das fand ich auch etwas, was so für mich so nicht gepasst hat, weil das nämlich so in der ersten, in der erste bis dreieinhalbste Staffel ist das Protomolekül so das ultra gefährliche, ultra böse. Wenn wir damit in Kontakt kommen, gehen wir alle drauf, und zwar die ganze Menschheit. Ja, das muss auf jeden Fall, das ist ja auch das, was unser Captain so als so seine Hauptmission hat. Das Protomolekül muss überall mit Feuer und Schwert vernichtet werden. So, wenn sich das ausbreitet, gehen wir alle den Bach runter, ja? Und dann findet er nicht sogar das raus? Irgendwie so, das Protomolekül ist nur eine Möglichkeit einer Alien-Spezies von weit entfernt und lang her entfernt, irgendwie vielleicht zu kolonisieren, vielleicht aber auch nur Nachricht zu schicken oder weiß der Teufel was, ja. Und sind dann plötzlich so, ja, das ist dann, also ich fand das so schräg, dieses, wo die dann alle zum Ring hinreisen, ja, also im Endeffekt zum Protomolekül hinreisen und so völlig die Angst verloren haben. So, ah ja, okay, jetzt, ja, jetzt wissen wir ja, alles gut. Protomolekül ist ein cooler Kumpel. Fliegen wir alle mal hin, gell? Wir wissen zwar immer noch nicht so genau, was es ist. Oh ja, fliegen
ja, gut,
wir mal
das,
hin.
Das kannst du der Menschheit nicht absprechen, dass wir genau das tun würden. Dazu sind wir einfach als Menschheit zu neugierig. Wir würden das.
Aber das war doch irre, oder?
Ja,
vorher war doch die komplette Panik.
Ja gut, nachdem wenn du gesehen hast, was mit mit Eros passiert ist und das Ding dann auf die Erde zugerast ist und gerade noch so abgelenkt werden konnte.
Die Panik fand ich vollkommen verständlich.
Das ist, ja, ich meine, wenn es passiert wäre, wenn das Ding in die Erde eingeschlagen wäre, dann wären die alle weg gewesen.
Genau.
Also ich meine, auf Eros war es ja auch so. Insofern, wenn du sozusagen hochrechnest, aber ich finde es interessant, dass das Protomolekül im Laufe der Zeit sozusagen für alle Leute das ist, was sie in ihm sehen wollen. Also die Belter sehen in dem Ding den Aufbruch, ihre Möglichkeit aus der Drittweltstaatlichkeit rauszukommen und auch eben mit dem Willen sozusagen, da werden wahrscheinlich von uns eine Menge Leute draufgehen. Aber ein paar werden es halt auch schaffen. Also es ist in Bezug Staffel 4, die Ringblockade und ja, diese Kolonialisierungswille, wir wollen das benutzen. Und in der ersten Staffel oder in der zweiten.
Auch super gefährlich, ist ja im Endeffekt wie die Atomwaffe in Händen von Korea und Iran und so ein Scheiß, gell? Und Pakistan. So, wir wissen, dass das ultra gefährlich ist und dass das die ganze Menschheit ausrotten wird oder kann. Und wir wollen es trotzdem haben, damit wir mitspielen können. Das ist so irre eigentlich. Aber ja, natürlich, du hast recht, das ist menschlich.
Und in der zweiten Staffel, Jules Pierre Mao, für den ist das eine Waffe, für den ist das Profit.
Genau.
Und ja, für diese anderen Wissenschaftler in der zweiten Staffel, die das Ding da irgendwie für ihn im Grunde erforschen. Für manche von denen ist es einfach so der nächste wissenschaftliche Durchbruch, der nächste Supercomputer oder keine Ahnung was.
Ja, aber die reden sich halt auch was ein, ne? Also ja, eigentlich ist doch da von vornherein klar, dass die an der Waffe basteln.
Ja.
Also dem Zuschauer ist das klar, denen halt nicht.
Ja, also, genau. Aber du hast halt
boah, der ist echt gut, dieser Bourbon.
Viele unterschiedliche Blickwinkel auf das Protomolekül. Für die Marsianer ist es, weiß ich nicht, eine Bedrohung, für die Erde ist es teils, für Avasarala ist es eine Bedrohung und für Jules Pierre Mao ist es Profit und eine Waffe, oder für Avasarala ist es eigentlich auch eine Waffe. Und für die Belter ist es Verheißung in den späteren Staffeln. Und es wandelt sich natürlich von dieser großen Bedrohung dann zu einer Verheißung oder eben auch zu einem gewissen Ungewissen hin. Und für Holden, unsere Hauptfigur, wenn man so will, den wir haben ja vorhin über ihn gesprochen, und vor allem für Miller, ist natürlich noch was anderes, weil die haben eine gewisse persönliche Connection dazu. Ich meine, Holden hat seine Hand da in den lustigen Strahl gehalten und seitdem den ultimativen Trip. Und Miller steckt ja noch tiefer drin. Für die beiden ist es halt nochmal was anderes. Und deshalb, dieses Protomolekül bleibt mysteriös, was ich irgendwie cool finde, weil es ist so zentral in der Serie und gleichzeitig so, da kann man noch so viel mit erzählen, weil es noch so unfertig erzählt ist. Und trotzdem bleibt alles, was wir so bisher darüber wissen, halbwegs konsistent. Also, Und es sind ja auch ein paar spannende Szenen. Ich meine, wie sie dieses komische Protomolekülmonster da an Bord haben und es da im Cargo Bay irgendwie, also.
Das ist halt so eine Alien-Geschichte im Endeffekt, ne?
Da hat es schon ein paar richtig spannende Folgen, also.
Ja.
Ja, also, wollen wir mal gucken. Erste Staffel, was haben wir? Canterbury wird vernichtet. Ja, wir sind so ein bisschen auf
das Flaggschiff der Marsianer.
Genau.
Und unsere Crew bildet sich daraus ein bisschen. Die kriegen im Endeffekt von den Marsianern auf der Canterbury.
Warte mal, die Canterbury, oder? ist dieser Belter-Frachter, wo Holden ursprünglich dient. Und, die
wie heißt denn dieses Marsianerschiff, auf das sie dann draufkommen?
Doninger.
Genau, und das finde ich, eigentlich ist das eher der Knackpunkt, dass die vernichtet wird. Weil die Canterbury war ja im Endeffekt ein einfaches Ziel, aber die Dowager war halt so dieses uneinnehmbare Flaggschiff der militärisch überragenden Marsianer, wo halt jeder denkt, weißt du, in dem Moment, wo sie schon fast vernichtet sind, wo eben so, ja, also so eine Situation, wo man sich denkt so, okay, ein bisschen zu viele Atomraketen gerade, die uns auf uns abgeschossen wurden, wo jeder denken würde, okay, jetzt ist gleich vorbei, ist deren Captain halt noch so, nö, alles in der Kontrolle, alles gut, ja, wir sind unsinkbar, ja, so ein Titanic-Moment im Endeffekt. Ja. Und der aber tatsächlich, also den sie schaffen, auf den Zuschauer zu übertragen, sodass der Zuschauer echt entsetzt ist, als dieses Ding dann im Bach runtergeht. Und im Endeffekt kriegen sie dann ja die Rosinante geschenkt, mehr oder weniger.
Die
und
zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch Tachi heißt oder sowas.
Ja, eben mit einem Auftrag, so ungefähr, hier, ihr müsst die Wahrheit verbreiten, ihr wart dabei, so, gell?
Genau. Und
Bildet sich diese Crew
im Endeffekt. Dadurch bildet sich diese Crew und sie kriegen die Rosinante und
Können dann halt nicht beweisen, dass sie eben diesen Auftrag haben, ne? Sondern sie sind eben die ein
marsianisches Schiff geklaut haben. Wo keiner weiß, wie geht das denn? Wie kommt man denn an so ein Schiff? Das ist halt auch krass überlegen. Das wird immer wieder.
Genau, ist schon recht, ist so wie eine Fregatte im Endeffekt. Also so, jetzt nicht das große Flaggschiff, aber ist schon ein echt potentes Kriegsschiff.
Ja, genau. Und man hat halt immer wieder so Situationen, klar, wenn sie jetzt in so einen großen, gegen so ein großes Flaggschiff jetzt wie die Dowager oder so, ich meine, da ist das Ding irgendwie im Bauch unten links im Hangar drin. Ist schon klar, dass man damit nicht gegeneinander kämpfen könnte. Aber sonst hat man schon immer das Gefühl, so wenn irgendwelche anderen Belter-Schiffe oder kleinere Raumpatrouillen von den Marsianern oder so, oder auch am Schluss irgendwie in der jetzt von der vierten Folge, wo von der vierten Staffel die Edward Israel so irgendwie was will, dann dreht Alex mal so zwei Kanonen in die Richtung und sagt, we need to talk. Und dann ist so klar, die anderen hören jetzt zu, weil sonst pustet er sie einfach aus dem Orbit.
Genau, und das eben, obwohl sie eigentlich keiner Fraktion angehören. Gell? Das ist so, ja, es gibt so Piraten und Freibeuter und sowas in dieser Welt, aber die haben normalerweise eben nicht so ein hochpotentes Schlachtschiff.
Genau. Also so ein bisschen unter die Zähne überbewaffnetes, im Grunde wie wie heißt dieses Ding bei Deep Space Nine? Jetzt komme ich mit den Namen von den ganzen Schiffen durcheinander.
Ja, das stimmt, wie die Defiant.
Defiant, genau. Ja, sowas in der Art. So.
Nur, dass die Defiant halt zur Föderation gehört.
Ja, so ein kleines
bisschen. Wie wenn die Defiant beim Maquis wäre.
Richtig, genau. Wenn die in die falschen Hände fallen würde und du hast halt so ein hochpotentes, kleines Mini-Beißerchen, so ein Pitbull-Schiff, was irgendwie harmlos aussieht, aber total derbe ist. Ja,
Die ist übrigens auch so gut designed, die Defiant, finde ich. Weil die hat eben, die ist so zurückgenommen, eben nicht dieses übertriebene mit Untertassensektion und so weiter, ja, sondern man sieht dem Ding an, ja, das ist effizient gebaut, aber trotzdem erkennt man es sofort wieder. Also das finde ich echt gutes Design.
Ja, ich finde die nicht besonders spektakulär. Die sieht für mich irgendwie aus wie so ein Shuttlepod, der irgendwie so ein bisschen auf Drogen
ist. Die ist gar nicht spektakulär und erkennst sie trotzdem.
Ja, man erkennt sie, genau. Und ich finde halt, dieses Überbewaffnetsein macht die Defiant halt durch ihre komische Art von Phaser-Volleys, die sie immer abschießt, dass sie diese in unglaublicher Geschwindigkeit feuert.
Ja, und die Tarnfunktion halt.
Ja, das macht das, ja gut, die Tarnfunktion, die
sie ist halt im Endeffekt so ein Wolf im Schafspelz.
Ja, die Tarnfunktion macht sie nicht so aggressiv aussehen. Das ist ja, wird sie dadurch ja zu so einem Schleicher, aber wenn sie dann feuert, dann macht sie immer so dieses Piu, 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 so ganz schnell hintereinander, wo die anderen immer so einen Ring und dann einen so einen Strahl und die feuert da halt immer so Volleys hin und dadurch merkt man dann so, dieses kleine Ding kann kaum laufen vor Waffensystemen. Bei der Rossi ist es halt eher so diese Gatling-Guns, die dann so rausfahren und sich so drehen und dann im Grunde alles auch so eine ultra hohe Feuerrate haben und dann alles zersägen, was sich ihnen in den Weg stellt. Oder halt Torpedos ohne Ende dann auch. Weil diese Torpedos ja auch so cool sind, dass die nicht so aus so einem Launch-Tube rauskommen und dann sofort in diese Richtung fliegen und sich das Schiff vorher drehen muss, sondern dass sie so quasi so rausploppen und sich dann so umorientieren und dann erst zünden. Das sieht so cool aus.
Ja, das stimmt.
Ja, das finde ich total toll. Ja, dann haben wir halt den ganzen Plot mit Miller und der verschwundenen Julie Mao, die irgendwie weg ist und eine vermisste Person, und Miller macht sich auf die Suche und hat dann noch so einen Kollegen, und wir lernen dann irgendwie schon mal, wie heißt dieser andere Typ? Dieser OPA, aber wir lernen die OPA zum einen kennen, die Outer Planets.
Ich vergesse den Namen immer.
Outer Planets Association. Also das sind quasi die Belter, das ist so die Belter-Untergrundorganisation oder Terrororganisation, wenn du so willst, die gelegentlich mal Anschläge verübt auf die Inners, und wir kriegen halt so ein bisschen Worldbuilding, wir kriegen vermittelt, dass die Belter eben Probleme mit Wasser und Probleme mit Luft haben und dass man ihnen übel mitspielt, aber das ist irgendwie auch so eine, es wirkt so ein bisschen wie der Mars auch in Total Recall irgendwie. So, da wird halt irgendwas abgebaut, und im Grunde sind das alles Minenarbeiter, aber gleichzeitig haben sie dann auch immer in ihren Städten so ein Vergnügungsviertel und Prostituierte und ich weiß nicht, was noch alles.
Ja, immer, ja. Und Glücksspiel.
Ja, das muss halt
Glücksspiel
sein.
Glücksspiel Ende der 80er Niveau.
Ja, aber so, es hat so, ich weiß nicht.
Immer so Automaten.
Ja, wie heißt denn dieser Typ? Nicht Fred Johnson, sondern der andere. Anderson Dawes.
Ah, genau.
Der tritt auf, und wir lernen so ein bisschen so diese, dass die sich auch gerne mal alle gegenseitig in die Pfanne hauen und dass da so Ränke und Machtspiele innerhalb der OPA laufen.
Und ja, am Ende sind es alle Piraten, gell?
Ja, genau. Und das wird so etabliert. Die Marsianer.
Ist ja auch so, weißt du, der ist irgendwie, der kommandiert dann das Flaggschiff und ist halt ein ehemaliger Pirat, und irgendwie geht's halt nie aus ihm raus.
Ja. Ah, Fred Johnson ist doch ein Inner, oder? Der war doch irgendwie der Schlechter von sowieso Station.
Ja, was er doch auch gar nicht war,
ja,
wie sich dann rausstellt.
So ist er damals da.
Hat nur einen schlechten Ruf.
Ja, genau.
Und spielt übrigens auch in Orville mit, gell? Ganz toll.
Echt? Wo?
Ja.
Welche
Rolle? Das ist der Ehemann von denen, die das Kind kriegen.
Ach, echt? Ach, ist das lustig? Das wusste ich nicht. Das
ist so gut, oder?
Okay, ja, unter dem Make-up kann man ihn nicht erkennen, wenn man es nicht nachschlägt. Also,
wenn man es weiß, dann sieht man die Lippen.
Okay, ja, okay.
So gut.
Ja, und ich finde, die erste Staffel macht halt so, macht ein ziemlich gutes Worldbuilding, und dann endet sie halt mit diesem Paukenschlag, dass wir diesen Angriff von diesen Protomolekül-Soldiern haben, und es ist halt so diese letzte Szene der ersten Staffel. Bobby ist irgendwie fast tot. Bobby kennen wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Die ist eigentlich nur irgendeine marsianische Soldatin für uns. Und die wird halt irgendwie, ihre ganze Einheit wird abgeschlachtet. Sie ist die Einzige, die das überlebt. Und man sieht halt so ein blau glühendes Alien-Viech am Schluss quasi in ihren, ja, eigentlich denkt man, in ihren letzten Atemzug quasi reingucken. Und das war so ein Moment, wo ich da saß und dachte so, what the fuck? So, was ist das jetzt für ein, also es gibt doch Aliens in dieser Serie.
Genau.
Bis zu diesem Zeitpunkt.
Und ging da mal Gedanke los, so, es geht um die Expansion von denen, nicht von den Menschen.
Ja, und dann kommt ja raus, das ist ja gar kein Alien. Ich meine, zweite Staffel startet und wir kriegen das so ein bisschen mit, und es sind halt irgendwelche Menschen, die mit dem Protomolekül infiziert worden sind.
Ja gut, aber in gewisser Weise sind es dann halt Aliens, gell?
Also, ja, aber es sind halt nicht
halt irgendwie jetzt parasitär befallen.
Genau, aber es sind halt eher Zombies, wenn du so willst. Ja,
ja klar.
Ja. Ja, und damit sind wir in der zweiten Staffel. Da haben wir irgendwie diesen ganzen Plot, was ist das Protomolekül, und wir lernen die Marsianer ein bisschen näher kennen.
Nicht besonders, oder?
Naja, wir lernen so ein bisschen mehr, wie das an Bord so eines marsianischen Militärschiffs und wie das so ist. Wir lernen Bobby Draper, also unsere Marsianerin sozusagen, neben Alex, der ja Ex-Marsianer ist, wenn du so willst.
Ja. Aber guck mal, wenn man zurückdenkt an Next Generation, die eine Folge, in der Commander Riker auf diesem Klingonenschiff Austauschoffizier ist, da lernt man so viel mehr über Klingonen, als in dieser ganzen Staffel wir über Marsianer lernen. Das ist wieder so ein Beispiel, so, zeigt mir doch mehr davon, zeigt mir mehr, wie die leben, wie die strukturiert sind, nicht nur so Andeutung, zeigt doch mal ein bisschen was.
Ja.
Was dann ja in der vierten Staffel ein bisschen gezeigt wird, wenigstens dadurch, dass es dann auch auf dem Mars spielt.
Na gut, da ist ja die Martian Society schon völlig im Arsch. Also da ist sie ja schon nicht mehr das, was sie zu dem Zeitpunkt noch ist. Also zu dem zweiten Staffel ist sie ja noch eine absolute Militärgesellschaft. Und
das wissen wir gar nicht. Vielleicht ist die da auch schon ein bisschen verrottet. Vielleicht ist es ja nur das Bild, was aufrechterhalten wird. Keine Ahnung, kann sein.
Das habe ich eher das Gefühl, dass das in der vierten Staffel so ist. Weil wenn du die Fernsehwerbung in den vierten Staffeln siehst, die immer so an den Wänden kleben, dann ist es immer so hier, join the military, join the army. Und dann erfährst du halt von Bobby und von ihren Kollegen, so alles Ex-Militärs. Im Grunde gibt es für sie keine Verwendung mehr, weil der Krieg vorbei ist. Und aber die Werbung ist immer noch so, join the military, do something for Mars. Und
aber das wissen wir ja aus unserer Welt, wenn solche großen, also auch Militärapparate oder Staaten mit Militärapparaten, wenn die irgendwann zusammenstürzen, dann ist es etwas, was dann natürlich plötzlich passiert, aber was sich schon abgezeichnet hat irgendwie. Die sind halt irgendwie schon irgendwie hohl. Und es kann schon auch sein, dass es in den ersten Staffeln im Mars schon so ist. Wir gucken halt nicht rein.
Okay, ja.
Kann sein, dass dieses Überbewerten des Militärapparats, dass es nur so dieses letzte Aufbäumen war, so dieses,
wie es
auf dem Mars war.
Deswegen
hätte ich es gern gesehen.
Ja, ich verstehe dich. Aber ich habe so das Gefühl, dass der Arc von dem Mars ist so ein bisschen eine sehr militärisch organisierte Society, die sich sehr hochgerüstet hat, um sich gegen die sich gegen die Erde abzusichern, damit die nicht irgendwie nochmal kommen können und irgendwie sagen können, nee, ihr seid eigentlich nur eine Entsandtschaft von uns und wir bestimmen, was ihr macht, sondern so.
Ja, machen sie im Endeffekt am Ende dann.
Bitte?
Oder versuchen sie oder machen sie dann ja am Ende sogar.
Ja, aber die Marsianer zu dem Zeitpunkt sind halt so, okay, wir rüsten uns so hoch und sind so überlegen im Grunde militärisch, dass die Erde uns nicht mehr reinreden kann. Und was wir halt nicht haben, was die Erde hat, ist irgendwie, weiß nicht, Strand und Himmel und Art Luft.
Strand.
Ja, sehr gut. Sind sie ja immer sehr neidisch sozusagen. Es gibt kein Meer, es gibt kein Wasser sozusagen, was irgendwo plätschert und man kann nicht einfach so auf dem Planeten rumlaufen, sondern muss immer so ein Suit anhaben oder halt in irgendwelchen Gebäuden drin sein. Und deshalb ist man irgendwie am Terraformen und will dafür sorgen, dass der Mars mal irgendwann eine Atmosphäre haben wird und man das Ding krass umterraformen kann. Und man hat so das Gefühl, die gesamte marsianische Society hat dieses gemeinsame Ziel. Die machen alle, dass das so wird. Und da gibt es halt wahrscheinlich keine oder wenig Arbeitslose, weil einfach alle sind am Arbeiten und alle haben dieses Ziel. Und dann hast du in der vierten Staffel die Marsianer, da haben sie halt kein Ziel mehr. Dann ist die Ringgates sind open und alle Leute denken sich, New Worlds, New Societies und so weiter. Und da draußen sind Planeten, also, die haben Atmosphäre, die haben ein Meer, die haben Strand.
Genau, kurz erklären, die Ringgates, das ist ein im Endeffekt Stargate vom Protomolekül initiiert. Also Protomolekül oder das Protomolekül geht zurück auf irgendeine Alien-Rasse, die vor langer Zeit gelebt hat. Und die hat im Endeffekt das Protomolekül in unser Sonnensystem geschickt, um uns einen Bauplan zu schicken für so ein Stargate, womit wir dann eben intersonnensystemisch reisen können.
Intergalaktisch würde ich fast sagen.
Es ist sogar intergalaktisch. Ist eigentlich egal. Ja. Also weit weg können wir reisen zu anderen Klasse-M-Planeten.
Genau, Klasse-M-Planeten, sehr schön. Ja, und dann ist halt so, plötzlich ist Mars halt nicht mehr interessant. Plötzlich hast du halt so, warum sollten wir jetzt noch Mars terraformen und uns total verbiegen und verstressen, um irgendwie hier eine grüne Pflanze dazu zu kriegen, irgendwie.
Wenn da eine zweite Erde direkt hinter dem Stargate hängt.
So, und damit ist dieser ganze Militärapparatismus von Mars und diese gesamte Zusammenhalt dieser Gesellschaft ist halt für den Arsch, und damit entwickelt sich halt dann auch automatisch die Leute, die diesem Ding angehangen haben. Manche davon klammern da noch ein bisschen länger dran fest. Bobby am Anfang und dieser Polizist halt nicht mehr. Und dann hast du halt plötzlich Breaking Bobby. Also und diese komische Blondine. Wie hieß sie bei dem Podcast, den ich gehört habe? Manic Pixie Crime Girl. Da hast du dann halt so Marsianer, die manche davon waren mal Militär, manche nicht, und alle haben im Grunde so diese ganze Scheiße hier geht doch den Bach runter, und eigentlich ist nur die Frage, wann ist unser Absprungpunkt, wann kommen wir hier raus oder wie können wir jetzt noch Vorteil für uns hier rausziehen, und Und ich glaube, dieser Zusammenhalt, bevor die Ringgates aufgegangen sind, hat der Mars noch ein Ziel gesehen, ein gemeinsames Ziel gesehen und das auch verfolgt. Auch, ich gebe dir recht, wir haben nicht reingeguckt, vielleicht interpretiere ich das auch nur so da rein, aber so habe ich das verstanden.
Ja, nee, es sollte so verstanden, kann sein, dass es Propaganda war, aber es sollte so verstanden werden von den Oberen des Mars.
Genau, jetzt eine Figur, die wir noch nicht erwähnt haben, Sadavir Ehrenreich.
Wer?
Sadavir Ehrenreich.
Es ist dieser große marsianische Fiesling im vierten.
Es ist die zweite Staffel der Erdfiesling. Der große Gegenspieler von Avasarala.
Ach so, der Vizepräsident.
Der im Grunde gemeinsam, genau, der gemeinsame Sache macht mit Jules Pierre Mao. Fand ich toll gespielt, die Figur. Der war einfach so böse. Der war so ein durchtriebenes Arschloch. fand ich den besten Bösewicht bis in der vierten Staffel Adolphus Murtry auftritt.
Das ist jetzt dieser marsianische Fiesling, oder?
Nein, das ist in der vierten Staffel der Erdfiesling auf Illus. Der Security-Chef.
Gott.
Auf Illus, also auf New Terra. Der Chef von dieser Sicherheits, also der quasi der von RC.
Ist der nicht Marsianer?
Nee, ist von der Erde.
Echt?
Ja.
Bist du sicher?
Das ist Royal Charter Energy oder so heißt die Firma, RCE. Und ist quasi.
Ja, das ist das, was du vorhin, diese indische Geschichte.
Ja, das ist die, ja.
East Indian Company.
East India Trading Company, genau. Also.
Ja.
Okay, aber.
Ach so, ich habe gedacht, das wäre ein Marsianer, weil der auch so militärisch ist und so.
Also ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich habe den für einen Erdler gehalten. Egal, ist auf jeden Fall inner. Die werden ja sowieso in einen Topf geworfen.
Ja, ist im Endeffekt so, hier, wie heißen die von den Amerikanern? Gibt es auch so Söldner?
Blackwater?
Blackrock. Blackwater?
Blackrock ist, glaube ich, so ein Hedgefonds, oder? Ich bin
ja, das nicht ist sicher. Das ist der März, oder?
Ja, wahrscheinlich, genau. ja.
Blackwater? Ja, also genau, so total militärisch auftretend, aber eigentlich privat.
Genau. Ja, aber die Analogie zur East India Trading Company, die ist ja 1:1.
Ja,
also ich meine, das ist Besiedlung der neuen Welt und wenn du so willst, sind die Belter sind hier Captain Jack Sparrow und das da ist dann eben der spanische Kapitän, der irgendwie hinterhergeschickt wird und da mal für Ordnung sorgen soll bei diesen Piraten in der neuen Welt. Und der irgendwie halt auch seine Kompetenzen. Also er ist ja quasi Richter und Henker in einem und spielt sich auf, dass er alles sozusagen.
Furchtbar.
Aber toll gespielt. Großartiger Bösewicht für die vierte Staffel.
Klar, also, wirklich super Antagonist, ja.
Und dieses Zusammentreffen mit Amos, der quasi einen Seelenverwandten, einen Geistesverwandten in ihm erkennt, weil er weiß, dass der hat dieselben Dämonen wie er.
Dass er weiß, irgendwann werden wir uns gegenseitig über den Haufen schießen müssen.
Ja. Ja, und Murtry sagt das ja zu ihm. Also erste Folge.
Ja, ja.
One day the two of us will gonna end up bloody. Und Amos,
genau.
die beste Antwort der vierten Staffel. What about now? I'm free right now.
Das ist so gut.
Ja. Da hab ich jubiliert vor meinem Fernseher, diese Antwort. Und man wartet dann die ganze Staffel und es dauert ja, glaube ich, auch bis zur letzten Folge oder bis zur vorletzten Folge oder so, bis die beiden dann wirklich aufeinandertreffen. Und dann ist es tatsächlich nicht mal Amos, der ihn zur Strecke bringt. Das ist dann erst in der allerletzten Folge. Erinnerst du dich an diesen Gesichtsausdruck, den er macht, wenn er da reingeht in der letzten Folge zu Murtry in den Raum bei der Rossi und ihm die Handschellen abnimmt?
Nee.
Du erinnerst dich nicht, das ist, glaube ich, die letzte Szene.
Nee, erinnere ich mich nicht.
Er sitzt Murtry sitzt in dem Raum, ist ja eigentlich Gefangener und soll ja mitgenommen werden zur Erde, um sozusagen vor Gericht gestellt zu werden. Und dann hat Amos sich die Finger nachwachsen lassen.
Ja, genau.
Und Alex fragt ihn, was mit den Fingern, taugen die? und er sagt irgendwie sowas wie, ah, they're right, I'm gonna try them right now. Und geht dann aus dem Bild und man denkt sich, wie will er die ausprobieren, was hat er vor? Und dann geht er zwei Räume weiter, macht die Tür auf, da ist Mercury gefangen, sitzt an so einem Tisch und Alex setzt sich hin und fängt an, ihn zu provozieren und nimmt ihm dann irgendwie die Handschellen ab. Und es ist irgendwie klar, er will, dass der ihm einen Grund gibt, quasi gewalttätig zu werden. Mhm. Und er provoziert ihn dann irgendwie so auch und Mercury kapiert auch sofort, worum es geht und haut ihm halt eine rein. Mhm. Und dann dreht sich Amos zurück und hat Blut an den Zähnen und hat so ein Grinsen, so ein vollkommen psychopathisches Mördergrinsen.
und
dreht sich zurück und sagt, thank you. Und dann haut er ihm eine rein. Und dieses, danke, dass du mir einen Grund gegeben hast, jetzt mache ich Moves aus dir.
Aber ich glaube, das ist dieser Blick, der kommt auch ganz früh schon mal. In der ersten Staffel vielleicht sogar.
Ja, er hat den öfter.
Also im Endeffekt, als er vorgestellt wurde, mehr oder weniger, kam das auch schon, ne? Meine ich. Also jedenfalls ganz früh war das schon mal.
Ja, also diese Szene, oh Gott, das ist so ein tiefer Blick in Amos böse Seite seiner Seele. Der hat ja durchaus sein Paket von Dämonen mit sich rumzutragen. Ja, zurück, zweite Staffel, was haben wir noch? Die Nawoo wird die Behemoth, dieses riesige Schiff. Wie findest du diese Subplotline mit den Mormonen?
Das da war wirklich, finde ich sehr lustig. Ja, finde ich sehr lustig. Ich meine, ist auch wieder, das ist ja im Endeffekt auch ein, es ist vielleicht nicht ein Hinweis auf die Entstehung von Amerika, aber Amerika ist halt auch von religiösen Extremisten gegründet worden, ne? Und die spielen halt hier, religiöse Extremisten spielen in der Entdeckung von neuem Raum, müssen die ja zwangsläufig immer eine Rolle spielen, weil die halt da, wo sie herkommen, immer Sonderlinge sind und nicht reinpassen. Und deswegen müssen sie sich halt was Neues suchen. Und deswegen passt es halt auch, dass die Mormonen, ich meine, gut, wie wahrscheinlich ist es, dass die Mormonen in so einer fernen Zukunft noch irgendeine Rolle spielen werden? Nicht so wahnsinnig groß, aber
das,
egal.
Das, ja? Wenn einer ein Generationenschiff baut, um loszufliegen, dass das die Mormonen sind ist, und dass sie dann irgendwie so lustige Pferde und Landschaftsbilder an die Wand malen. Ja, das ist so großartig.
Super. Das ist so super. Ja. Und dass das halt dann im Endeffekt so ein Piratenschiff wird, ja, genau. Die dann auch so kommentieren, so, ja, wir haben eine Kirche zum Piratenschiff umgebaut, so, und sieht halt immer noch wie eine Kirche aus, ja. Das ist so toll.
Aber sie nennen es, ursprünglich hieß es Nawoo und dann nennen sie es Behemoth, was
ja
halt so
schön ist. Ja, es geht kaum ketzerischer, ja, ist super.
Und dann, dass dieses Schiff dann sozusagen später nochmal seinen Namen wechselt und dann Medina Station wird. Irgendwie, das ist so, das zieht sich so durch die Staffeln, dieses Ding, und muss so verschiedene Zwecke erfüllen. Das finde ich total lustig.
Und es ist halt so absurd groß, gell? Also
ja, absolut.
So eine riesige Tonne.
Genau, aber so mit Schwerkraft außenrum, wenn sich's immer dreht und genau. So, das ist ja nett irgendwie. Ja, und dann kommen wir in die dritte Staffel. Da ist dann wieder extrem viel Politik. Wir haben dann den lustigen, komischen Präsidenten da, Sorrento Gillis.
Also die dritte Staffel hat mir richtig Spaß gemacht am Anfang, weil da geht so Krieg los, gell? Also genau. So der Krieg zwischen der Erde und dem Mars steht direkt vor der Tür, bricht eigentlich schon so fast oder sogar schon durch. Und da macht die Politik richtig Spaß und da macht auch die Action Spaß, finde ich. Unsere Protagonisten sind so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, greifen wir jetzt in den gerade aufkommenden Krieg ein? Oder ist es uns wichtiger, dass die Vernichtung des Protomoleküls
oder unserem Wissenschaftler seine Tochter zurückzugeben, was damit halt einhand geht?
Genau, überhaupt, dass der Wissenschaftler, hab ich so gefeiert und dann, dass er wieder weg ist, hab ich gesagt, nein, warum macht ihr das? Wir wollen den behalten. Ich will den als Captain.
Du willst Prax als Captain? Dafür taugt er nicht. Nein.
Hätte ich super gefunden. Und dann in der Hälfte der Staffel kippt diese Staffel irgendwie um. Und ist dann plötzlich diese Reise zum Wurmloch.
Und Medina Station ist DS9, oder was?
Ja, natürlich. Ja, natürlich, was denn sonst?
Gut, da ist sie ja noch nicht mit Medina Station.
Und kriegt auch so eine völlig andere Dynamik, ja. Also bis dahin war es einfach so, yeah, Krieg, Science Fiction, ja, Action und Politik und groß und macht Spaß. Und ja, es war so ein bisschen, ja, schon auch wieder ein bisschen Battlestar-mäßig. Und dann plötzlich so, oh, okay, jede Geschwindigkeit rausnehmen. Es hat sich plötzlich dieser Ring gebildet.
Im wahrsten Sinne des Wortes, jede Geschwindigkeit rausnehmen. Es gibt doch da ja Geschwindigkeitsobergrenzen am Schluss.
Ja, das ist ja wirklich so. Ey. Furchtbar. Ja, aber auch die Reise erstmal zum Ring hin, ja. Okay, da ist dieser Ring ganz außerhalb da im, wie nennt sich der Gürtel? Also dieser äußere Gürtel im Sonnensystem. Ich weiß gerade ein Fall, wie der heißt.
Kuipergürtel,
ja. Also noch extrem viel weiter weg, also noch viel mehr außen. Und da reisen dann alle hin, so ein Wettrennen. So. Und dann eben auch nicht nur Militär, sondern eben auch so ein Schiff nur mit so Forschern. Und da ist auch eine Theologin unterwegs. Also, wo ich denke so, ey Leute, was soll der Quatsch?
Ja, die ist ja relativ wichtig. Die versucht ja die ganze Zeit den Erdenpräsidenten da.
ist alles überspitzt. Aber weißt du, so dieses... Ja, so jede Geschwindigkeit raus und okay, jetzt reisen wir nach, ja, und dann kommen wir da an und ach, lass uns doch, komm, wir fliegen einfach rein in den Ring, aber nicht zu schnell, lieber ein bisschen langsam, ja, weil der Erste, der durchgeflogen ist, der ist nämlich schnell durchgeflogen und den hat's komplett zerlegt.
Aber was für eine geile Szene.
Ja, die ist wirklich geil. Das ist nämlich auch so ein Instagrammer, gell? Oder so ein YouTuber.
Ja, das ist eher so ein Livestreamer auf jeden Fall, so ein Twitcher. Ja. Und seine Fans haben was zu sehen gekriegt, sagen wir es mal so. Alter Vater, da habe ich auch vorm Fernseher gesessen und habe gedacht so, wow, what happened right here?
Ich habe auch zurückgespult und es mir nochmal angeschaut. Moment mal, habe ich was verpasst?
Aber das kommt so unerwartet. Ich meine, man hat schon irgendwie so dieses Gefühl, so, wer weiß, ob das eine gute
Idee ist.
Vielleicht
könnte das schief gehen. Ja. Der feiert sich also wirklich so wie so ein Snapchat oder YouTube-Star. Ja. So, ich bin der Erste, ich fliege jetzt gleich rein, ihr könnt mich alle mal. Und dann kommt er halt auf diese Oberfläche des Rings auf, also wie bei Stargate, gell? Also da, wo bei Stargate diese Spiegelfläche ist. Und irgendwie ist es so, ich glaube, sein Raumschiff fliegt durch und er wird so. Also alles, was irgendwie organisch ist, wird pulverisiert.
Nee, wird, glaube ich, verzögert. Der hat
oder
so
vermatscht. Oder
Geschwindigkeitsbegrenzung quasi. Wird radikal runtergebremst. Ja.
Genau, also er zerfällt zu rotem Matsch.
Ja, genau. Im Grunde wird er quasi wird er passiert, wenn man so will. Ja,
ja. Genau.
Ja, was für.
Ja, und alle anderen kriegen halt irgendwann raus, ja, okay, es liegt an der Geschwindigkeit, wir müssen da langsam rein. Und dann fliegen die halt in diesen Ring rein und dieser Ring ist halt, das ist eine Kugel im Endeffekt oder so eine Blase und dann fliegen die alle in dieser Blase rum, alle schön langsam, zum Teil auch dann noch langsamer, weil irgendwas passiert, wo sie dann noch langsamer werden müssen und fliegen auf die Mitte zu von dieser Blase und ich denke so, ey, geht's noch öder?
Fandst du es wirklich nicht spannend an der Stelle? Ich fand die Story
da
so.
Da kommt dieses Erweckungserlebnis von unserem Protagonisten, den ich eh nicht leiden kann. Oh, ey, das ging so nicht an mich dran, diese ganze halbe Staffel.
Was
du dachte so, nee, ihr habt so gut angefangen mit der Staffel.
Von Melba Maos Plan und das hat ihr die wenigstens was gegeben, dass sie ihre Schwester rächen will und ihren Vater.
Oh, das fand ich ja fast noch schlimmer. Das fand ich ja, was die sollte, ja. Wo ich mir auch dachte so, aha, okay, jetzt bauen sie dann nochmal so eine Seitenstory auf. Ja, nee, haben sie nicht. Also es war halt wirklich nur so, also im Nachhinein muss man sagen, das war ja nur so ein kurzes Aufflackern. Die ist halt so, ja, die ist irgendwie enttäuscht von ihrem Vater und von der Welt und dann, aber doch geht's auch irgendwie um Rache und sie ist halt obersinister und oh, und sie gibt sich hier als Technikerin aus und bringt einen nach dem anderen um mit ihren übermenschlichen Kräften und oder so, ey Leute, das ist mir zu viel. Also es war, oh, die ging gar nicht an mich ran.
Okay.
Fandst du die gut, oder?
Nee, ich gebe zu, die Plotline hat mir auch nicht gefallen. Nicht so sehr, weil jetzt irgendwie was, keine Ahnung, weil ich das nicht glaubwürdig fand oder so, sondern
und war so überflüssig.
Ja, überflüssig.
Was soll denn
Quatsch? Die Darstellerin hat mich auch genervt und
Also wenn die jetzt in der vierten Staffel noch irgendwie wichtig geworden wäre, hätte ich gesagt, okay, um sie einzuführen, hätte ich es eingesehen. Ja, wenn die der große Oberbösewicht geworden wäre. Aber ist sie ja nicht geworden.
Er ist auch nicht mehr aufgetaucht in der vierten. Also.
War ja vollkommen für den Arsch. Also.
So, ich habe mir jetzt noch einen Goldberg-Tonic aufgemacht. Kombiniere das mit demselben Tanqueray. Mal gucken, ob das anders ist.
Ich habe das gerade mal gegoogelt. Übrigens, der Johnny Drum, der kostet tatsächlich so ziemlich genau 20 und nennt sich Johnny Drum Black Label.
Ach, sehr
ganz
nett.
Ganz banal. Also, ich bin einfach ein Black Label-Fan.
Du bist ein Black. Oh, Sekunde. Ich habe meinen Laptop runtergeschmissen, aber er hat es überlebt.
Ist es der, wo die Aufnahme?
Nein, der steht da hinten. Das hier ist ein anderer, den ich so zum Google-Doc lesen habe.
Also.
Ich habe ihn nur angestoßen, ist er runtergefallen, als ich versucht habe, diese Flasche da hinten wieder hinzustellen. Es geht ihm gut, alles prima. Ich habe ihn mit meinem Fuß gefangen. Deshalb tut mir mein Fuß jetzt weh. Ja, dem geht's nicht so prima.
Ich habe gerade ein Bild von meinen Notizen und von meinem Drink gepostet.
Sehr gut.
Geinstagrammt.
Du willst jetzt nicht livestreamen, wie du durch den Ring fliegst, ja? Ich habe meine Socken ausgezogen, der Fuß blutet nicht, fühlt sich allerdings so an.
Okay, und jetzt sind wir bei der Ödnis angelangt. Lass uns in die vierte Staffel gehen.
Warte, eine Figurenkonstellation möchte ich noch ansprechen. Wir lernen jetzt einen älteren Belter kennen, Class Ashford. Und der ist am Anfang gar nicht gut auf seine, ja, am Anfang Gegenspielerin sozusagen, innerhalb der OPA, nämlich Kamina Drummer, zu sprechen. Und die beiden haben ja dann so ihren eigenen Plot, wo sie sich irgendwie versuchen zusammen zu raufen, aber irgendwie doch immer gegeneinander sind und sich immer so hin und her intrigieren und dann sind sie da beide eingeklemmt an so einem riesigen komischen Harvester und wie fandst du die Plotline?
Fand ich ganz gut.
Also ich mag ja Ashford, ich finde den irgendwie...
Ja, ich mag den auch.
Der ist so...
Ich fand, das ist jetzt was, das Problem hast du nicht bei ihr. Ihre Stimme ist in der deutschen Übersetzung eine Katastrophe. Die wird nämlich so extrem, ich weiß nicht, so kratzig oder krächzig gemacht. Ich weiß nicht, ob sie das im Englischen auch hat.
Das ist ja das, was ich vorhin erzählt habe. Das ist diese kanadische Darstellerin, die halt so wirklich auch im Englischen eine sehr besondere Art hat, ihre Belter-Sprache
zu machen. Ja, aber hier hat sie eben nicht eine Sprachfärbung, sondern es ist nur die Stimme. Und sie ist total nervig.
Ja, also sie spricht im englischen Original, wie gesagt, sehr viel tiefer, als ihre eigentliche Stimme ist. Und ich meine, es ist ja auch so eine Figur, da ist der Unterschied zwischen der Figur und der Schauspielerin einfach maximal. Also die Figur, ich glaube, es gibt zwei Szenen in der gesamten vier Staffeln, wo sie mal lacht. Und in Wirklichkeit kann die keinen geraden Satz sprechen, ohne sich kaputt zu lachen. Also es ist ja wirklich eine sehr fröhliche Frau. Und in dieser Serie ist sie das genaue Gegenteil davon.
Ja, und sie ist halt eigentlich ganz zarte Person und spielt halt hier ultra harte Militärangehörige.
Naja, also, Militär, ja.
Ja, nicht mal. Oder das entstehenden Militärs, kann man sagen.
Ja, und sie ist halt auch in der vierten Staffel dann eine sehr geschickte Politikerin quasi. Also das ist ja so dieses, die beiden sind ja die ersten in der OPA, die merken, dass jetzt, nachdem die Ringgates da sind und der OPA quasi diese Hoheit über Medina Station und damit über diese Durchgangszone zugefallen ist, dass sie jetzt ein enormes Potenzial haben, das sie nicht verspielen dürfen. Und man merkt ja dann diese Anfeindungen von der Erde und von Mars, die denen das ein Dorn im Auge ist, dass die Belter da auf einmal so wichtig sind. Und dadurch müssen sie aber halt auch viele Sachen so ein bisschen staatstragender organisieren, damit sie da eben auf diesem Level mitspielen können. Was natürlich dann wiederum den anderen Fraktionen innerhalb der Belter, die das einfach noch nicht so kapiert haben, die dann auch mehr so für ihren eigenen Vorteil unterwegs sind.
Ich meine, bis zu diesem Zeitpunkt gibt es ja nur einen einzigen Politiker unter den ganzen Beltern, also in der OPA, das ist der Fred Johnson, gell?
Ja, genau.
Und alle anderen sind Piraten.
Ja.
Und das dreht dann eben erst so, ja, Ende dritte, Anfang vierte Staffel, dass eben so diese Bestrebung entsteht, lasst uns mal nicht nur einfach ein Sammelsurium aus Piraten sein, sondern lasst uns doch einen Staat bilden, ja? Aber dann müssen wir auch bestimmten Regeln folgen.
Das ist das, was ich vorhin meinte, so mit palästinensischer ja. Autonomiebehörde, so
ja, genau.
diese mhm. Grenze so zwischen irgendwie sind wir mal hervorgegangen aus irgendwelchen Terroreinheiten und Organisationen oder so, aber eigentlich wollen wir jetzt doch so ein bisschen Staatenbuilding machen und aus äußeren Umständen können wir uns aber nicht so richtig davon trennen, dass wir hin und wieder nochmal so neben den Regeln spielen. Das machen die großen Staaten natürlich auch, weil die lassen sich dabei nicht erwischen, aber das fand ich sehr interessante Plotline in der vierten Staffel und da bin ich sehr gespannt, wie das in der fünften weitergeht. Also da kommt ja dann noch dieser...
Okay, sind wir jetzt in der vierten Staffel? Ich muss ja? mich aufregen.
Okay, los geht's.
Was soll dieser Earth-2-Quatsch? So ein Bullshit! Ja, dann schaue ich Earth-2, wenn ich Earth-2 sehen will. Das ist, also, fand ich ganz schlimm. Das war doch eine Stärke der ersten drei Staffeln oder dieser Serie, dass du eben nicht einfach irgendwelche Planeten erfindest, irgendwelche und noch ein Klasse-M-Planet und noch ein Klasse-M-Planet, ja, dass es eben nicht so ist, sondern dass du sagst, okay, wir haben in unserem Sonnensystem eben ziemlich begrenzte Ressourcen, was belebbare oder bewohnbare Planeten angeht. Wir haben ein paar Monde von großen Gasplaneten, die ja, wo es Wasser gibt, zum Teil auch sehr viel, vielleicht aber ein bisschen wenig Atmosphäre, andere haben vielleicht ein bisschen Atmosphäre, aber es ist scheiß kalt, also und wir müssen damit irgendwie umgehen, und wir leben mit diesen Ressourcen und wir leben auch im Rahmen dieser Science-Fiction-Serie mit diesen Ressourcen, die es wirklich gibt und die du eben, da, weißt du, da machst du Wikipedia auf und liest, ah, okay, so ist das also, ja, okay, ja, und weißt so, wie die Rahmenbedingungen sind. Und sie fliegen einfach durch dieses Stargate. Und was finden wir? Earth 2. Und ich denke so, ey Leute, ernsthaft? Und dann geht's nur noch darum, diesen Planeten, der genauso ist wie die Erde, mit Wasser und mit Wolken und mit weiß der Teufel was, nur die Kontinente sehen ein bisschen anders aus, zu kolonisieren. Da hab ich gesagt, ey, ihr wollt mich verarschen?
Das Lithium rauszuholen.
ja, genau.
Ja, naja, ich habe das eher, also ich verstehe, was du meinst, aber ich habe das halt eher so als eine, ich sehe da eher diese Geschichte, was ich die ganze Zeit jetzt schon öfter gesagt habe, so die Besiedlung der neuen Welt, also wir haben irgendwie...
Aber da ist es nur noch Science-Fiction dann halt, gell? Also dann ist es halt nur noch Science-Fiction.
Ja, eben, aber es macht das, was Science-Fiction, wenn sie gut ist, ja immer macht, nämlich quasi auf uns zurückreferenzieren. Und das Ding heißt ja nun mal direkt, also die auf der Erde nennen sie es ja New Terra, also heißt ja neue Welt und ja, neue klar. Erde. Und die Belter nennen es halt Illus, also es, die sehen es halt anders, sie können es nicht neue Erde nennen, weil die Erde ist für sie ja nicht die Heimat. Und da sind noch 1300 andere weitere Welten durch diese Ringgates erreichbar. Also können wir noch 1300 Staffeln drehen mit irgendwelchen anderen Dingen, die man noch erfahren kann. Aber das stimmt schon.
Ja, wir könnten zum Beispiel die Heimatwelt der Gründer noch finden.
Ja, das wäre eine gute Idee. Da ist dann ein großer See und dann kann Odo da reinsteigen. Genau. Also ich habe halt diese Story gesehen, so wie was passiert, wenn sozusagen Gold Rausch passiert und wenn alle losziehen und sozusagen die alten Regeln ein bisschen außer Kraft setzen wollen und dann da eben Goldrausch passiert. Und wenn dann Leute kommen und die alten Regeln und die alten Hierarchien auch hinterher tragen wollen und das die andere Leute aber nicht einsehen wollen, dass die da auch gelten sollen. Und dann natürlich vierte Staffel. Wie gesagt, die Behemoth ändert zum zweiten Mal ihren Namen, wird jetzt eine Raumstation und wird die Medina Station. Auf der Erde haben wir wieder viel Politik. Avas Arala will wiedergewählt werden und stellt sich dabei sehr ungeschickt an, muss man sagen. Nancy Gao ist
ja, sie hat auch Pech, also ja.
Sie hat ein bisschen Pech, aber sie ist auch wirklich, also keine gute Wahlkämpferin und alle Leute, die irgendwie gute Tipps geben wollen, inklusive ihrem eigenen Ehemann, schießt sie alle in den Wind. Und die Quittung kriegt sie dann. Auf dem Mars haben wir Breaking Bobby. Die übrigens interessanterweise muss man auf ihren Hairstyle achten. Immer wenn sie böse ist, hat sie ihre Haare offen. Und wenn sie ein guter Marsianer ist, hat sie die Haare zusammengebunden. Aber ich finde die Szene so geil, wie sie diese Crime-Leute da zusammenschlägt. Und immer wieder so Leuten droht, so I can mop the floor again with you. Do you really want that? Und man denkt sich immer so, ja, Bobby, komm, schlag noch ein paar Leute zusammen, ich sehe das gerne.
Ja, das sehe ich auch gerne.
Ja, und auf Illis, also haben wir dann ja eben die Fraktionen gegeneinander, also zum einen die Rossi-Crew, die da ist, dann haben die Belter, die das Ding besiedelt haben und als Erster da waren, und dann eben Adolphus Murphy und seine, da gibt's noch so eine Science-Abteilung, da kommt auch noch eine neue Figur rein, diese Science-Leiterin da, ich habe ihren Namen vergessen, die irgendwie dann später auch noch die zweite Person neben Holden ist, die mal so ihren Kopf in so einen Strahl gesteckt hat und Sachen gesehen hat vom Molekül. Und die könnte vielleicht in der vierten Staffel wichtig, in der fünften Staffel wichtig werden, könnte ich mir vorstellen, weil sie halt die einzige andere Person außer Holden ist, die irgendwie Dinge gesehen hat.
Könnte sein, ja.
Und da geht halt so, ich meine, da geht halt ultimativ so, wie heißt dieses amerikanische Sprichwort, shit hits the fan, so, das ist so, da ist halt ein ganzer Küllelaster in den Ventilator gefahren. Die Leute werden irgendwie blind und von den Wänden fallen irgendwelche toxischen Super Slugs runter und töten Leute innerhalb von Sekunden und riesige Sturmflut und Fusionsreaktoren gehen nicht mehr und gleichzeitig Atombombenexplosion auf der anderen Seite, Super Tsunami, Erdbeben, also du kannst dir
so drüber.
Du kannst dir nichts mehr ausdenken, was da nicht schief geht.
Ja,
und Holden läuft da halt rum und versucht irgendwie, ist dann der Einäugige unter den Blinden. Das wird auch, glaube ich, direkt so zitiert.
Ja, genau.
Murtry halt als der Superbösewicht an der Stelle. Also auf dem Planeten ist so richtig die Kacke am Dampfen. Sowohl unten als auch im Orbit. Ja, da ist schon was los. Aber ich muss sagen, für mich die Spannung, also ich fand Murtry einen tollen Bösewicht, aber die Spannung ist wieder runtergegangen. Also ich hatte
ja, stimmt.
Also das Protomolekül hat mir mehr.
Ja, die haben sich so ganz gemütlich da eingerichtet, da in diesem Artefakt da.
Oh. Ja, gut. Miller kommt wieder.
Wer kommt wieder?
Miller.
In
unterschiedlichen Ausprägungen. Also wir haben, ich habe in meinen Notizen aufgeschrieben, wir haben Proto-Miller, der die meiste Zeit in der dritten Staffel schon da war. Und dann kriegen wir jetzt aber wieder Real Miller, der hat dann den Hut nicht mehr auf, glaube ich, und dafür die Weste wieder an.
Ja, aber er ist die ganze Zeit nur eine Einbildung von, oder eine Erscheinung im Geiste von unserem Captain, oder?
Ja, nee.
Ich glaube, ich falsche Erinnerung.
Nee. Nicht mehr so? Unsere Science-Dame, die dann da an dem lustigen Sauron-Auge steht.
Nee, richtig,
die
ja.
Kann ihn dann auch hören und kann mit Spider-Miller, das ist die dritte Inkarnation. Also diese komische, wenn er dann die dämonische.
So aus Schrott sich einen Körper sucht.
Genau, einen Körper aus Schrott sucht und eine dämonische Possession von diesem Schrotthaufen macht, dann ist er Spider-Miller und dann kann er da reinlaufen. Also, wir haben drei Inkarnationen von Miller und das ist zwei davon werden von Thomas Jane gespielt und einer von einem Computer.
Von einem Schrotthaufen.
Genau, ja, von einem CGI-Experten. Das fand ich schon, also für Thomas Jane-Fans wieder sehr gut.
Das stimmt, ja.
Ja. Ansonsten, ich will jetzt wissen, wie das auf dem Mars weitergeht. Also diese letzten Szenen da auf dem Mars, das ging irgendwie ja nicht so richtig aus. Also Bobby schmeißt sich in der letzten Szene, in der letzten Folge irgendwie wieder an Avasarada ran und schickt ihr eine Nachricht, so nach dem Motto, hier, shit hits the fan, wir müssen zusammenarbeiten.
Ja, das hat sich ja abgezeichnet im Endeffekt.
Klar, aber
die wieder zusammenarbeiten.
Es ist spannend, was daraus wird.
Ja.
Und physikalische Fehlszenen sozusagen, die eigentlich anders sein müssten. Die letzte Szene von Class Ashford, bevor er stirbt, er wird gespaced, was ja überhaupt ein...
Wer ist nochmal
Class? Der alte
Ach so, ja,
genau. Ashford, genau. Der alte...
Wie stirbt der?
Der wird gespaced von Marco Inaro, also von dem Terroristen. Und dem
Sohn. Okay, und was war da falsch?
Naja, er fängt an zu singen, er singt dieses... Er singt dieses, ja, dieses alte Lied quasi, was wie so ein Seefahrer-Song oder so klingt es irgendwie.
Mhm. Shanti, sagen
ein,
Seefahrer.
Ein Shanti, genau, singt er und hat er hat irgendwie ein Aufnahmegerät laufen und Inaro erzählt seinen Plan, so dieser typische James-Bond-Bösewicht-Problem, dass sie immer am Schluss, bevor sie ihn umbringen, erzählen sie immer ihren Plan und er wusste das und hat die Aufnahme laufen lassen und drückt dann am Schluss noch auf Senden, das wird dann wahrscheinlich in der 5. Staffel wichtig, was mit dieser Aufnahme passiert, das erfahren wir nicht mehr. Und dann wird er gespaced und was sonst immer passiert, wenn die Leute gespaced werden, ist, das Dock geht auf und dann werden die so rausgesaugt, so, und dann fliegen die mit der ausströmenden Luft immer enorm raus und er driftet so, er sinkt vor sich hin und bis ihm die Luft wegbleibt und dann quasi einfriert, driftet er so ganz friedlich raus, so ganz ruhig.
Aber war sehr schön. Also war halt wirklich eine.
Es war sehr berührend.
Berührend, genau.
Genau, ja. gebe ich dir recht. Aber physikalisch kompletter Bullshit. Also, oder alle.
Ich weiß es ehrlich. Oder alle anderen. Ich möchte es gar nicht so sicher sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich habe so einen Hauch einer Vermutung, dass das, wie es alle anderen immer zeigen, dass das vielleicht einfach um es irgendwie effektvoller zu machen, hat es irgendwie jemandem angefangen und alle anderen kopieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, weil guck mal, das ist doch nur eine Atmosphäre Unterschied. Das ist doch gar nicht so viel.
Ja, und in der Regel, ja, stimmt. Ist halt wahrscheinlich auch ein Stück weit die Frage, wie schnell sich das Loch
öffnet. Wie groß das Loch ist, ja. Genau. Wenn du ein großes Loch machst und nur eine Atmosphäre Unterschied hast, dann entweicht die Luft halt tatsächlich nicht so wahnsinnig schnell, also. Klar, wenn du ein kleines Loch machst, dann hast du eine Düse. Das ist logisch.
Klar, genau. Und deshalb ist die Frage wahrscheinlich, wie schnell sich das Loch öffnet.
Genau. Und wenn du so einen Raum hast, der im Endeffekt ein Würfel ist und du nimmst eine Würfelseite weg und hast diesen Unterschied von einer Atmosphäre, kann tatsächlich sein, dass der da so rausgleiten würde. Also weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich finde so ganz unplausibel finde ich es nicht.
Ja, ich würde sagen, es hängt davon ab, wie schnell sich die Tür öffnet. Also wenn die Tür wirklich so ganz langsam aufgehen würde, dann hast du am Anfang diesen Düseneffekt.
Sogimpuls, genau. Ja.
Ja, und dann klebst du an diesem Schlitz und verstopfst den erstmal mit deinem eigenen Körper noch. Oder wenn du halt so richtig so eine Tür hast, die so mit Luftdruck sich öffnet und richtig Peng macht, dann könnte es echt sein, dass du so langsam rausgezogen wirst. Aber wir sind halt Star Trek und Orville und weiß ich nicht, was noch alles geprägt und demzufolge werden wir da rausgesaugt und hängen waagerecht in der Luft und halten uns an irgendeinem Ding fest, bis das Kraftfeld wieder angeht.
Und Battlestar Galactica, da werden die Leute ja auch mal über die Luftschleuse rausgemanövriert.
Was sagst du dazu, dass Amos seine eigene Freundin erschießen musste?
Das ist geil. Also, ist natürlich furchtbar. Aber ist natürlich shakespearisch grandios.
War sie nur seine Freundin oder war sie nur sein Fuckdate?
Also. Nee, der hat die geliebt.
Ja, aber er hat nicht gezögert, sie abzuknallen.
Ja, genau.
Also er weiß, wo seine Loyalitäten sind, oder? Also wenn am Ende so dieses.
Ja, und das hat ja wieder eine neue Zerrissenheit in seiner Figur ausgelöst im Endeffekt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jemals eine Rolle spielt, aber das ist so eben dieses. Der weiß, wo seine Loyalitäten sind, aber der steckt das nicht einfach weg, sondern der frisst das in sich rein. Also das ist ganz schlimm für ihn, bin ich sicher.
Ja, also wenn man über die ganzen Staffeln gesehen hat, wie er am Anfang quasi nur da hatte er nur so eine Beziehung zu Naomi Nagata.
Die er anhimmelt.
Die er anhimmelt und die für ihn
unerreichbar ist.
Ja, aber ich glaube, er würde gar nicht mal so tatsächlich was von ihr wollen, also vielleicht schon, aber...
Doch, sagt er doch irgendwo.
Ja, stimmt. Voll ja, stimmt, er sagt, ja. Aber ich glaube, er hat kein Problem damit, dass sie einen anderen hätte.
Ja, genau. Reibt er sich doch auch an unseren Captain am Anfang, oder?
Ja, aber ich glaube, eher in einem Ausmaß...
Also er weiß, dass sie unerreichbar ist.
Genau.
Das ist ihm schon.
Und sie ist eher für ihn so ein moralischer Nordstern, wo er weiß, wenn sie sagt, Amos, hör auf mit der Scheiße, dann hört er auf mit der Scheiße, weil er weiß, er kann es selber nicht beurteilen. Und wenn sie sagt, das macht man nicht, dann macht er es nicht. Und dann irgendwann erweitert er diesen Kreis auf die gesamte Rossi-Crew. So ein bisschen. Also am Anfang ist er mit Holden nicht so grün, wie du eben sagst, er reibt sich an dem Captain. Aber irgendwann ist es klar, das ist jetzt seine Family. Und die gilt es zu verteidigen. Und dann lässt er da nichts drauf kommen. Und auch Prax, den liebt er ja auch irgendwie. den Wissenschaftler.
Der ist auch super.
Wie der dann den anderen Typen erschießen will. Und er drückt ihm die Waffe runter. You're not that guy.
Ja,
und
genau.
Schickt er den weg, echt süß, dreht sich um. I am that guy. Und knallt ihn ab. Das ist genau dieselbe Szene mit Murtry in der vierten Staffel. Diese mega One-Liner, die Amos raushauen darf. Das Teil in der dritten Staffel. I am that guy.
Ja, aber das ist nicht nur 80er Jahre Actionheld, sondern das hat für mich schon auch sowas von, das ist halt seine Bürde, ja. Das ist ihm halt bewusst, dass er ist halt dieser Typ, ja. Er muss das.
Ja, er sagt das ja auch irgendwann.
Er muss damit zurechtkommen, ja. Das ist das, was er verarbeiten muss. Das ist seine Aufgabe. Und das ist auch was er nicht einfach nur so wegsteckt. Ja, er ist keine Tötung. Ja, er ist schon in gewisser Weise eine Tötungsmaschine, aber er hat halt dann doch auch ein Herz. Und das belastet ihn schon auch. Und genau aus diesem Grund verhindert er ja, dass der Wissenschaftler?
Prax.
Dass der das macht, weil es ihm eben nicht scheißegal ist. Und weil er eben weiß, was das mit Menschen macht.
Ja, aber ich glaube, ihm ist es mittlerweile scheißegal. Er sagt ja wirklich, ja, I kill what sich, needs genau. killing. Also für ihn macht es keinen Unterschied mehr.
Genau, für ihn macht dieser eine mehr keinen großen Unterschied. Aber ihm ist es eben, also er hat ja in dem Moment Mitleid mit dem Wissenschaftler und Mitgefühl und verhindert deswegen, dass er diese Schuld auf sich lädt.
Genau, ja, weil er weiß, genau, wahrscheinlich, weil er sich erinnern kann, was der erste Kill mit ihm gemacht hat.
Ja.
Aber weil sie jetzt mittlerweile, wo der Counter vierstellig ist oder so, keine Ahnung, ist es wurscht. Und wenn ich den jetzt für dich wegmache, dann das juckt mich nicht, danach mache ich mir einen Kaffee. Und du würdest, weiß nicht, schlaflose Nächte haben oder schlaflose Monate.
Ja, es ist egal, ja, ob er sich danach einen Kaffee macht oder ob sie ihn wirklich berührt. Es ist egal, ja, es ist. Das ist einfach das, was er für sich angenommen hat. Das ist einfach seine Aufgabe.
Ja.
Und dann kommt eben diese Frau in der vierten Staffel, die halt erstmal, wie du ganz richtig sagst, wie ein Fuckdate wirkt und in die er sich aber ganz offensichtlich verliebt. Ja, er warnt sie dann irgendwie, ja, es geht auf den Showdown zu mit dem, wo es ab der ersten Folge klar war, dass es auf den Showdown zwischen den beiden rausgeht, haben sie ja, wie du schon gesagt hast, angedeutet. Und er sagt ihr halt, sie soll da nicht dazukommen, ja, weil er eben Angst davor hat, dass sie in die Schusslinie kommt. Und ja, und er muss sie töten. Weil ihre Aufgabe halt, oder sie als ihre Hauptaufgabe ansieht, ihren Chef zu beschützen.
Aber sie sagt ja auch zu ihrem Chef, wenn es zum Äußersten kommt, dann mache ich das. Also den Deal macht sie mit ihrem Chef auch, dass sie quasi sich Amos entgegenstellt. Ja. Und er sich nicht einmischen soll. Und er schießt ja auch tatsächlich, hält sich ja dran. Er schießt auch wirklich erst, als Amos sie abknallt.
Ja.
Was ich ihm nicht zugetraut hätte. Ich dachte, für ihn ist so eine Verabredung auch, ehrlich gesagt, scheißegal, weil für ihn ist Amos so ein ernsthafter Gegner und die Tussi, naja, okay, da habe ich halt irgendwas versprochen von mir aus. also so hätte ich ihn eingeschätzt, aber tatsächlich hält er sich dran. Schießt halt eine Sekunde danach, aber okay. Tja. Okay, habe ich dich jetzt von deinen, was, 6 Punkten? 7? Wie viel waren es? 6? Habe ich dich jetzt wenigstens einen halben Punkt hochgequatscht?
Ich habe ja vorhin schon auf 6,5. Nee, aber überhaupt nicht. Also, weil ich jetzt auch wieder im Reden merke, wie sehr mich da so vieles geärgert. Also, die vierte Staffel, was soll dieser Quatsch auf diesem fremden Planeten? Das hat für mich die Stärke dieser Serie, dass sie so verhaftet ist in unserer Welt. Hat so aufgehoben und zu Stargate gemacht. Oder zu Earth 2. Also, nee. Fand ich nicht gut.
Okay, dann beschließen wir diesen Podcast, beziehungsweise diesen Teil des Podcasts jetzt hier.
Oh Gott, wird richtig lang heute.
Expanse 1 bis 4. Wir werden dann ein weiteres Segment dranhängen, wenn die fünfte Staffel gesehen worden ist. Ich bleibe Fan. Ich habe jetzt alle Bücher auf meinen Kindle geladen, den ich mal wieder entstaubt habe zunächst und erstmal getestet habe, ob seine Akkus noch in der Lage sind, ein Buch durchzuhalten, was tatsächlich noch geht.
Der Kindle schafft sowas.
Ja gut, früher hat er mal einen Monat gehalten, wenn er jetzt nur noch einen Tag hält, wäre es vielleicht auch blöd, aber er ist tatsächlich, glaube ich, noch in der Lage, ein paar Tage durchzuhalten.
und ich werde jetzt die Bücher lesen. Das ist mein Plan. Aber da der noch ein bisschen dauern wird, müssen wir jetzt mit einem anderen Thema weitermachen. Und das nächste ist dann jetzt der Marsianer, den du gesehen hast.
Ja, den du auch schon gesehen hast.
Aber es ist lange her, ich weiß nicht mehr so richtig viel.
Ich weiß es, was du gesagt hast, denn ich habe die Folge heute gehört.
Oh Gott, dann weißt du viel mehr als ich.
Folge 432.
Okay.
Und das heißt,
also 4 Jahre her, ungefähr.
Über 4 Jahre. Und du sagst in dieser Folge sogar gegen Ende, dass du dir einen Vermerk machen willst, für in 5 Jahren willst du den Film nochmal schauen und gucken, wie er gealtert ist.
Ach, sag,
also
okay,
es ist, sehr gut. Es ist jetzt an der Zeit, ich habe es für dich übernommen. Ja, und du hast versucht, den Stefan zu überreden, ihn zu schauen. Ich glaube, er hat ihn bis heute nicht geschaut und ich bin mir sicher, er würde ihn so lieben.
Okay, also da sind wir uns dann offensichtlich schon mal einig, ja, wenn du dasselbe vorhast.
Also ich liebe diesen Film. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsfilm ist. Es kann sein, dass es ab jetzt mein Lieblingsfilm ist. Ich habe ihn direkt an 2 aneinanderfolgenden Tagen direkt 2-mal geschaut.
Wenigstens einmal davon auf Englisch.
Nee, konnte ich leider nicht, weil beim ersten Tag ist nämlich die Theresa eingeschlafen, ziemlich früh, also ich glaube so nach einer Viertelstunde. Und ja, am nächsten Tag habe ich halt mit der Theresa nochmal geschaut und die schaut nicht auf Englisch. Sie hat mich nochmal auf Deutsch geschaut. Ist aber egal, es funktioniert auf Deutsch wunderbar. Das ist so fantastisch. Ich stehe einfach auf Ridley Scott-Filme. Ich kann das nicht verhehlen.
Das ist ja nichts Schlimmes.
Naja, das ist halt schon so Popcorn-Kino eigentlich, gell? Aber nee, natürlich ist eigentlich schlimm.
Ey, also bitte, also wenn Ridley Scott Popcorn ist, was sind dann diese ganzen Transformers und Marvel-Unfug-Dinger? Also manche von den Marvel und alle Transformers-Unfug-Dinger. Also
ja, klar, das ist auch Popcorn.
Also das,
klar,
es geht schon auch und diese ganzen Need for Speed-Dinger und ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Also nee, die heißen gar nicht Need for Speed. Wie heißen die Drecksdinger?
Ja, Fast and Furious.
Richtig, genau, das meine ich. Ridley Scott Popcorn ist, dann habe ich kein Wort mehr für den restlichen Schund.
Ja, aber Ridley Scott ist für mich so wie Spielberg und wer fällt mir da noch? Und Cameron und so. Er ist schon diese ganz großen.
Cameron ist ganz was anderes.
War mein bisheriger Lieblingsfilm, Avatar.
Oh nein, oh Gott, bitte nicht schon wieder.
Das ist halt diese
unterirdisch langweilig. Also dieses Pocahontas in Space, ich habe das damals angeguckt und habe mir gedacht, okay, es ist 3D. Das ist irgendwie nett. Und es ist bunt. Und die Leute
aber
sind
es ist
blau.
So berührend. Nee, es ist so berührend.
Nee. Ich fand es so furchtbar.
Ich muss mal wieder schauen. Aber den habe ich, glaube ich, damals 3-mal im Kino geschaut oder so. Habe ich, glaube ich, keinen anderen Film. Doch 300, glaube ich. Ja, der Marsianer ist so grandioses Nerd-Kino. Es ist so fucking gut. Es ist so unglaublich gut.
Könnte nur noch besser werden, wenn Roberta Draper durch die...
Was ist denn Roberta Draper?
Bobby aus Expanse, egal.
Ach so, ja. Also kurz zur Story, du hast es ja schon gesagt vor 4,5 Jahren, nahe Zukunft, eine Mars-Mission, es gibt, die haben da irgendwie so eine Station auf dem Mars, ein paar Astronauten und es gibt einen großen Sandsturm und die müssen die Station räumen und zurück zur Erde fliegen und vergessen einen Astronauten, beziehungsweise halten ihn für tot. Und wie sich dann rausstellt, ist er nicht tot. Und der wird gespielt von Matt Damon. Und,
Entschuldigung, das muss ich immer an der Stelle machen.
Ja, das ist ja übrigens, das fasst man jetzt nicht auf. Und er muss halt mit Kreativität und vor allem Wissenschaft versuchen irgendwie zu überleben, weil er weiß, die nächste Mars-Mission kommt erst in, ich glaube, 4 Jahren oder so und seine Vorräte reichen scheinbar nur 1,5 oder so und ja, mal gucken, was man da macht, gell? Und er hat zu wenig zu fressen und er hat zu wenig Wasser und er hat zu wenig von allem eigentlich, gell?
Und dann macht er Kartoffeln.
Genau. Und dann baut er Kartoffeln aus seiner eigenen Scheiße an.
In seiner eigenen Scheiße.
In seiner Scheiße. Und also, und er behält, wie du auch schon gesagt hast, hört einfach die Folge 432, der Bob hat alles gesagt.
Ich habe diese Folge schon zu viel geredet eben. Jetzt musst du ran. Du kannst nicht schon wieder auf mein Gelaber verweisen.
Meine Begeisterung hast du noch nicht gesagt.
Okay, das stimmt.
Also, es ist, was wirklich Spaß macht, ist eben, dass er ist so glaubhaft in seiner Verzweiflung, aber auch in seiner, ich bin fucking Astronaut und ich bin dazu ausgebildet, einfach meinen scheiß Job zu machen. Das kam übrigens bei The Crown. Diese momentane Staffel ist dritte, glaube ich, oder vierte? Ich weiß nicht. Also diese letzte Staffel jetzt, gibt es eine Szene, wo hier Armstrong und Konsorten, also die auf dem Mond waren als erste, bei Prinz Philipp sind, Audienz. Mhm. Und Prinz Philipp ist ja Pilot und so und erhofft sich wahnsinnig viel, ja. Und stellt ihnen halt so Fragen und findet halt heraus, dass es halt so, dass die eben keine metaphysischen Gedanken sich gemacht haben da oben, sondern dass die einfach ihren scheiß Job gemacht haben und dass es einfach ziemlich junge, ziemlich unreife Typen sind, die da einfach hochgeflogen sind und ihren Job gemacht haben. Und das ist hier halt, ja, der macht sich schon mehr Gedanken, der ist ja auch sehr lange da oben, gell? Aber in erster Linie macht er einfach seinen Job. Der steht morgens auf und überlegt sich, wie überlebe ich hier? Ja, was habe ich gelernt? Er ist Botaniker, was ganz gut ist, wenn du Kartoffeln anbauen willst. Und wie ziehe ich meinen Kopf hier aus der Schlinge? Ja? Und er geht es einfach an und er behält dadurch so eine, ich will nicht sagen Optimismus, das wäre schon zu viel gesagt, sondern so eine, ja, es ist ein Fatalismus im Endeffekt. Also so, ich lasse mich nicht unterkriegen, ja? Ich mache einfach eins nach dem anderen. Ich gehe es einfach an, ja? Und mal gucken, vielleicht überlebe ich, vielleicht auch nicht, ja? Die Chancen stehen schlecht, aber ich gehe es einfach mal an. Und das ist schon auch das, was ich glaubhaft finde für diese Astronautentypen, weil die gehen halt ein riesiges Risiko ein, die gehen ins Unbekannte und die machen halt einfach das, was sie gelernt haben oder was ihnen in dem Moment einfällt.
Ja, das stimmt schon. Das ist so Human Survival, Human, ich weiß nicht, da gibt es so einen Genrebegriff für, ich komme gerade nicht drauf, Human, was auch immer, Story. At its best, sozusagen.
Ohne das Leid so überzubringen, das hast du auch damals schon genannt, so überbetonen. Ja, so.
Ja, genau. Ja, ich gebe meinem damaligen Selbst recht.
Ja, genau. Da kommt natürlich durch, dass der total einsam ist. Der ist der einzige Mensch auf diesem Planeten. Ja, und wahrscheinlich für die nächsten Jahre, wenn er überlebt. Aber trotzdem wird es nicht so überbetont. Also es ist so.
Der ist auch so krass gut besetzt. Ich habe gerade nochmal den IMDb-Artikel offen.
Ja, das ist toll besetzt.
Matt Damon, Jessica Chastain, Kirsten Wiig, Jeff Daniels, Sean Bean.
Sean Bean, eine so gute Szene.
Chiwetel Ejiofor und dann natürlich Donald Glover, Wahnsinn.
Die, da ist eine Szene drin, wo die dann so auf der Erde irgendwie so einen Plan haben, was sie machen können, ja. Und das ist aber so ein bisschen konspirativ. Und die nennen das Projekt Elrond. Und es sind halt lauter Männer und eine Frau. Und ein Mann von denen ist auch noch Jim Beam, gell? Jean Beam, nicht Jim Beam. Scheiße, und ich sollte vielleicht weniger von dem Zeug hier trinken. Genau. Also einer ist Jean Beam, der ja zum Rat von Elrond gehört hat, gell? Und die Frau versteht halt nicht, warum nennen wir das Projekt Elrond? Und dann erklärt sie halt irgendeiner so, ja, hier, das ist der Geheimrat von Elrond und so, ja, Herr der Ringe. So. Und sie alle so, ich hasse sie alle. Und dann habe ich so zu Theresa gesagt, so, Theresa, die hättest du spielen können, oder? Weil das hat die Theresa schon vorher mehrmals gesagt, so, oh hey, das ist ja der ultimative Nerdfilm. Was mir gar nicht so aufgefallen war bis zu diesem Zeitpunkt.
Weil du voll in deinem Element warst und es nicht bemerken konntest.
Ja, es ist so super. Es ist halt so nerdig. Ja, und es ist halt auch ein Haufen Wissenschaft. Und MacGyver-Tum natürlich auch ein bisschen. Am Ende ist sogar so eine echte MacGyver-Szene, so wir haben eine halbe Stunde, bau eine Bombe.
Genau. Du hast ein Stück Klebeband, eine Büroklammer und ein Stück Scheiße. Genau.
Übrigens, Axel Hennie hast du vorhin noch vergessen zu nennen. Das ist der wichtigste norwegische Schauspieler überhaupt. Der spielt da auch mit.
Okay, der auch Axel irgendwie falsch schreibt, statt mit X, mit KS. Kann man ja mal machen.
Genau. Kann man machen, ja. Er spielt in jedem zweiten norwegischen Film mit. Mindestens.
Der spielt eine Rolle, die Figur heißt Axel mit Vornamen. Meinst du, das macht... Entschuldigung, genau, nein, er heißt Axel.
Ich glaube, er spielt einen Deutschen.
Nein, er heißt Axel und die Figur heißt Alex. Also das muss er doch rasend machen, oder?
Stimmt,
das
Alex Vogel. Ja, die nennen sich ja nur beim Nachnamen. Ja, nee, ist einfach toll. Ich liebe es und ich habe geweint. Und also es ist fantastisch. Ich muss jetzt doch noch ein paar Sachen sagen, die ich, ja, auch negativ... es gibt... ist ein bisschen ähnliches Problem wie bei Expanse, wenn Dinge so wahnsinnig gut dargestellt werden, so wahnsinnig akkurat, dann fällt einem halt so Kleines viel stärker auf, gell? Und du hast es vor 4 Jahren auch schon genannt, diese, wie die durch dieses Raumschiff schweben, das ist nicht ganz kohärent. Also, weil die schweben durch dieses Raumschiff, zum Teil schwimmen die durch dieses Raumschiff. Also, wenn du in der Schwerelosigkeit bist und du stößt dich irgendwo ab, dann fliegst du ja, Impuls und so, in die andere Richtung, gell? So, und wenn du die Richtung ändern willst, dann musst du einen Impuls irgendwo, musst du dich irgendwo abstoßen. Anders geht es nicht.
Brauchst du einen Feuerlöscher.
Zum Beispiel. Oder du musst dich an der Wand abstoßen.
Ach so, das geht
und du
auch.
Und du kannst eben nicht eine Schwimmbewegung machen und dann eben in die andere Richtung schwimmen.
Ja, kannst du schon, halt aber das wird nicht, dass der Impuls wird
sehr
so
viel Arbeit
sein,
ja?
Das wird genau. Nicht groß fruchten. Also.
Und es gibt halt so einige Szenen, wo die sich so ein bisschen abstoßen, aber wo man sieht, der Impuls reicht nicht aus. Ja? Und machen dann noch so eine Schwimmbewegung, wo ich denke, so, nee, ich weiß nicht genau, wie die es technisch gemacht haben überhaupt. Ja? Also wahrscheinlich mit CGI alles, gell? Aufgehängt und dann wahrscheinlich hängen die an Seilen und dann alles außenrum ist CGI-mäßig drum gebastelt, oder?
Vermutlich, ja. Also das wird eine Menge Greenscreen sein und wenn so Haare floaten, ist das entweder CGI oder unter Wasser, glaube ich, aber ist schwierig. Also wie die das genau machen, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja. Aber es sieht noch jetzt, sieht es ziemlich gut aus, muss man sagen. Da hattest du damals die Befürchtung, dass es schlecht aussehen würde. Durch dieses Raumschiff, dieses Raumschiff übrigens sehr gut designt. Das ist von außen sieht das aus wie eben auch nicht wie die Enterprise, sondern wie eine Abwandlung der ISS, könnte man sagen.
Ja, genau, die ISS ist halt auch, also aus unserer heutigen Sicht, also die sieht halt überhaupt nicht aus wie die Enterprise. Da ist halt nichts stromlinienförmig. Die sieht genauso aus wie die Rosinante. Das ist so ein Haufen Zeug mit was dran.
Eben nicht. Weil nämlich dieses Raumschiff mit so einer, die haben ja auch noch so eine drehende, so eine, um Schwerkraft zu erzeugen, was ich super cool gemacht finde. Ja, die gleiten durch dieses ganze Raumschiff in der Schwerelosigkeit und dann kommen die in dieses immer außenrum drehende und da haben sie halt dann Schwerkraft. Ist halt super klug gemacht, gell? Und das Raumschiff hat aber von außen so viel Charakter, dass du es sofort erkennen würdest, ja? Also wenn du es in irgendeine Schlacht bei Expanse würdest, sofort, hier, guck mal.
Wenn du aus der Mitte von so einem drehenden Ding rausgehst in den Außenring quasi.
Ja.
Das, was als erstes passieren müsste, ist, du knallst gegen die Wand. Weil wenn du in der Mitte bist, hast du keinen Drehimpuls.
Ja, klar.
Und dann schwebst du da raus und das ist ja dann immer so gemacht, als ob...
Ja, aber das haben sie ja gelöst durch diese Leiter. Das ist ja so klug gemacht.
Ah,
dass die haben dieses Gelenk, wo die so von einer Röhre in die andere gleiten und dann ja praktisch schon auf dem... Das ist ja praktisch die Felge von dem sich drehenden Rad.
Ja.
Und da ist eine Leiter drin und daran gleiten die dann schon so runter, wo einem ja gar nicht so klar ist, so haben sie denn... Und da nimmt dann die Schwerkraft zu und sie kommen unten an und haben Schwerkraft. Also das ist ziemlich gut gemacht, finde ich.
Okay, ich erinnere mich nicht mehr so an die Details. Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, wie dieser Übergang wäre. Und mein erster Gedanke war, man müsste an die Wand knallen. Aber ja, das...
Nee, das haben sie super gemacht. Also, und dann sind so Sachen, gut, das fällt mir jetzt als Geologe auf, ist dir damals zum Teil sogar auch schon aufgefallen, dieser Sturm, ja? Die haben praktisch keine Atmosphäre auf dem Mars. Ja, der Mars hat irgendwie eine Atmosphäre, irgendwie, ich glaube, so 1,2 oder wenn es hochkommt, 1,5% von unserer Atmosphäre, ja, von der Dichte. Ja, also das ist keine Atmosphäre. Das wird ja auch thematisiert, ja. Also, dass du die störenden Aspekte der Atmosphäre nicht hast, ja. Wird toll thematisiert. Und wie soll in so einer dünnen Atmosphäre denn ein Sandsturm entstehen? Das ist totaler Quatsch. Ja, oder überhaupt ein so starker Sturm, der irgendwas umweht. Ja, also das hat einen wahren Kern. Es gibt riesige Staubstürme auf dem Mars, und zwar in Jahresfolgen, alle paar Jahre gibt es so einen Staubsturm auf dem Mars, der den gesamten Planeten umhüllt. Ja, also das ist dann komplette Staubwolke, der ganze Planet. Ist total faszinierend, aber das ist halt Staub, ist halt kein Sand. Der hat sehr hohe Windgeschwindigkeiten, aber ist halt nur Staub. Ja, also sehr scharfkantiger Staub. Also das würde so Raumanzüge und sowas, also das ist auch ein Problem, was bei den Mars-Missionen bedacht wird, dass eben so Dichtungen und Raumanzüge und so werden wahnsinnig leiden unter diesen Staubstürmen. Aber diese großen Partikel, die ihm da irgendwie seine Station zermartern, und diese Sandstürme, das ist halt kompletter Bullshit. Weil du kannst mit so einer dünnen Atmosphäre, kriegst du diese großen Partikel nicht in die Luft. Das geht halt nicht.
Ja, die Impulsübertragung reicht halt nicht, um irgendwas nennenswert. Also du würdest wahrscheinlich nicht mal, weiß nicht, wenn du jetzt irgendwas, der Wind drückt dir eine Tür zu oder so, das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Also du könntest dir wahrscheinlich die Tür einfach aufmachen. Nö. Ja, klar. Du wirst halt so wie so Sand gestrahlt, so durch tausende Milliarden von Partikeln, die extrem schnell auf dich einprasseln. Aber die Tür aufmachen und zumachen oder gegen den Wind laufen, das würde halt funktionieren. Also das.
Ja, nicht mal sandgestrahlt, hä? Es ist nur staubgestrahlt. Also es ist so, wie wenn du mit Mehl vollgeblasen wirst.
Das ist schön, das ist eine schöne Idee. Ich werde demnächst, wenn ich muss an dem Bulli noch was neu lackieren, ich werde das Staub strahlen lassen.
Und es ist halt, weißt du, wenn ich mir überlege, so im Studium, so ein Thema Murgänge oder sowas, ja, oder trübe Ströme, die funktionieren ja so, dass du die Größe des Partikels, was du transportieren kannst, ist abhängig von der Fließgeschwindigkeit und von der Dichte des umgebenden Mediums. Das heißt, wenn du Wasser als umgebendes Medium hast, so wie in einem Fluss zum Beispiel, dann hast du halt bei einer bestimmten Geschwindigkeit, kannst du ein Sandkorn transportieren. Ja? Das gerät dann in Schwebe. Und wenn die Geschwindigkeit sinkt, dann wird es wieder abgelagert. Und wenn du so einen trüben Strom hast, also so wie es am Kontinentalrand entsteht, ein trüben Strom heißt im Endeffekt, das ist wie eine Lawine unter Wasser. Ne? Du hast einen Schlammstrom unter Wasser und in diesem Schlammstrom ist dann das umgebende Medium eine Mischung aus Wasser und Sand, Schlamm, was auch immer. Ja? Und die durchschnittliche Dichte dieses Mediums ist eben höher. Ja? Also die ist dann eben, was wir die haben? 4-mal so viel wie Wasser oder 3-mal so viel wie Wasser. Wahrscheinlich nicht mal so hoch. Und dadurch, dass diese Dichte höher ist, kann die dann halt viel größere Partikel bewegen. Ja, bei einem Murgang ist es genau dasselbe. Ja, dass ein Murgang eben so große Brocken transportieren kann. Liegt halt daran, dass Schlamm eben eine viel höhere Dichte hat. Und dann eben auch bei geringerer Geschwindigkeit sehr große Partikel bewegen kann. So, und wenn du das jetzt überlegst, so, ja, so ein Schlammstrom, was hat er für eine Dichte? Ja, wenn es hochkommt, mal 3-mal so viel Wasser, wahrscheinlich eher viel weniger. Und hier haben wir eine Atmosphäre, die nur ein Hundertstel oder ja, ein Achtzigstel unserer Atmosphäre hat. Das ist einfach nicht glaubhaft, dass die irgendeinen nennenswerten Partikel transportieren kann.
Ja, ja, oder zumindest ist keinen, der dich irgendwie ernsthaft. Von 400. Ja, genau. Also die macht so genau deine Dichtungen kaputt, aber wie du schon gesagt hast.
Ja, aber die scheue dich halt langsam ab.
Ja, ne? Es schlägt dir halt nicht irgendwie, keine Ahnung, einen Stein durch die Folie so. Oder ein Löcher ins genau. Visier, genau. Ja.
Das ist halt Quatsch. Und das ist halt das, was schade ist, weil dieser Film sonst so wahnsinnig exakt ist. Und es sind solche Fehler. Oder was damit zusammenhängt, der läuft da über so Dünen mit Rippeln, mit Rippelmarken aus Sand. Wie sollen die denn entstehen? Ja, gleiches Thema. Ja, das geht nicht. Du kannst Sandpartikel auf dem Mars nicht durch Luft Erd- oder durch diese Atmosphäre so bewegen, dass da Ripple entstehen. Das ist Quatsch.
Es gibt Ripple. Sicher, haben die sowas nicht gefunden da oben? Also
ja, es gibt Ripple auf dem Mars, ja, aber die sind nicht entstanden durch äolische Prozesse, sondern die sind wahrscheinlich durch irgendwas anderes, irgendwas Flüssiges entstanden, was aber nicht mehr da ist. Also das, die haben nicht eben nicht Sanddünen mit Rippeln, sondern die haben in irgendwelchen versteinerten Schlammsedimenten haben die Rippel gefunden. Ja, das ist eben Äpfel mit Birnen. Ja? Also
nee, Rippel
mit Birnen. Oder ich bin völlig schief gewickelt. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, wie da Sandrippel entstehen sollen. Wie soll das gehen mit nur einem Hundertstel Atmosphäre? Geht halt nicht.
In ein paar Millionen Jahren Zeit vielleicht. Also gut, keine Ahnung. Da lehnen wir uns zu weit aus dem Fenster und sind wir auch schon zu betrunken für, glaube ich.
Kann sein, ja. Aber das hat mein Geologenherz hat so einen schweren Ausnahmefehler. Moment mal, das kann nicht sein.
Ja. Sehr schön, es ist schön, wie du, da sind so Sandstürme und Sandrippel und irgendwas und Erde und Dreck und Scheiße und Kartoffeln. Und da hast du den schweren Ausnahmefehler und ich gucke dann halt.
Genau, für die meisten ist es nur Kulisse.
Ja, ja, und aber bei mir ist es dann halt so, da sitzt dann hier. Glover an seinem Computer und macht irgendwas. Und wenn da Unfug passiert, passiert bei mir der schwere Ausnahmefehler. Und bei dir ist es halt so, wenn der Kartoffel in der Erde nicht richtig ist.
Wenn die Sandpartikel zu schwer sind für die Atmosphäre.
Genau. Ja, das ist sehr schön.
Lustigerweise benutzt er ganz am Anfang ein Werkzeug, was ich auch benutze in mein täglich Brot, der Pürkauer, hat der Stefan sogar auch schon benutzt. Das ist so eine Schlagsonde, die mit seinem Hammer in den Boden getrieben wird.
Okay.
Lustig, benutzen sie auch auf dem Mars.
Schön.
Ja. Ich muss noch Punkte dranhängen.
Gerne.
Und das sind 10 Punkte. Ja, auch wenn da kleine Fehler drin sind. Ich liebe diesen Film. Er ist so gut.
Okay.
So gut. Ich verstehe nicht, warum es so lange gedauert hat, dass ich den geschaut habe. Ich, keine Ahnung, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Also ich wusste, dass es den Film gibt und dass der auch gehypt wird und so, aber irgendwie, genauso wie bei Interstellar, der hat mir auch sehr gut gefallen und ich habe auch ewig gebraucht, um ihn zu schauen.
Ja, den habe ich auch noch vor mir, also das wird noch.
Jetzt habe ich ihn schon. Jetzt müssen wir nur Stefan dazu bringen, weil der wird ihn auch lieben, bin ich sicher.
Das könnte gut sein, ja. Gut, ich hatte gehofft, dass du die 10 Punkte für The Orville aufhebst. Jetzt hast du die 10 Punkte beim Marsianer.
Kann ja noch kommen.
Jetzt bin ich hier natürlich sehr gespannt für die Kapitelmarke jetzt hier, wie du zu The Orville stehst. Denn ich habe die erste Staffel zumindest, glaube ich, so, wo ich sie ungefähr zur Hälfte oder so 3-4 Folgen gesehen hatte, schon mal so angerissen, dass ich das ganz okay fand. Und da hattest du, glaube ich, damals nur eine Folge gesehen, als ich darüber...
Ich glaube, ich hatte gar keine echt gesehen. Ich hatte nur so mal reingesappt irgendwann mal. Okay. Ich hatte nicht mal eine ganze Folge gesehen.
Okay, und jetzt,
das war auch schon Jahre her.
Jetzt haben wir beide die erste Staffel fertig. Also ich habe sie schon länger fertig. Du hast sie, glaube ich, jetzt kürzlich erst gefinisht. Deshalb überlasse ich dir jetzt mal das Parkett, weil ich habe schon drüber geredet. The Orville. Worum ging's?
Ich habe auch schon drüber geredet, letzte Woche. Und... ich weiß nicht, wie viele Punkte ich letzte Woche gegeben habe, aber ich bin jetzt wirklich wieder kurz davor, wieder 10 Punkte zu geben. Weil ich liebe es.
Ja, sehr schön, danke.
Es ist so fantastisch. Es ist halt so Next Generation. Es ist halt, das ist so viel. Also ich habe das nicht geglaubt richtig, weil ich kannte eben nur so, ich hatte nur mal so reingeschaut und habe keine Fühlung, habe da vielleicht auch zu läppische Szenen, zu wenig im Kontext gesehen. Und dann habe ich diese Twitter-Einträge gesehen, wo, als Discovery losging und die Leute immer gesagt haben, Discovery ist so eine Scheiße und Orville ist das echte Star Trek. Und ich habe gedacht, ja, Twitter erzählt mir was, ja. Und habe dann auch festgestellt, dass Discovery scheiße ist, aber...
aber den anderen Part wolltest du trotzdem nicht glauben.
Ja, und jetzt schaue ich das und... fuck, die haben recht, das ist wirklich, das ist so 100% Star Trek.
Man merkt, also man merkt kann ja gar so nicht. Sehr, wie Seth MacFarlane einfach ein Trekkie ist.
Ja, und Brennan Braga und weißt du, da sind ja alle mit dabei, ja. Und hier Jonathan Frakes und weiß der Teufel was, ja, ist ja, die Regie wird ja immer von irgendwelchen, nicht nur Trekkies, sondern eben echten Star Trek-Veteranen übernommen, in der Regel.
Genau.
Es ist so gut. Und es ist eben gar nicht läppisch. Es ist so ernsthaft. Es ist zum Teil viel ernsthafter, also viel es geht noch tiefer rein in Themen, weil man das heute eben noch mehr kann als zur Zeit von Next Generation, ja, also Thema geschlechtliche Identität, Minderheiten, ach, weiß der Teufel noch was, ja, keine Ahnung, da gehen die einfach noch viel deeper und auch viel schmerzhafter noch rein und viel, also so ernsthaft.
Und dann aber immer mit dieser Möglichkeit, genau, in jeder zweiten Szene so einen Dick-Joke zu machen.
Ja, und das aber auch wieder, ich habe es letzte Woche zum Stefan gesagt, wenn der Stefan und ich da vorne sitzen würden, wo Data und Wesley Crusher immer gesessen haben, ja, wir wären nicht so gewesen wie Data und Wesley Crusher. Wir hätten auch irgendwelche dummen Scherze gemacht.
Ja,
ja? Und genau, das machen die beiden jetzt, ja. Das sind halt Buddies. Ja, das sind Typen, die zusammen an ihrem Arbeitsplatz sitzen, die immer da vorne in diesem total langweiligen Arbeitsplatz sitzen, ja. Und dann machen die halt dumme Scherze. Ja. Also, das ist halt realistisch.
Ja. Ja, und die Beziehungen der Leute, also jetzt zum Beispiel Captain und First Officer, ja, ich meine, das ist also die zentrale zwischenmenschliche Sache, die da so in dieser Serie steht, dass es halt so Ex-Frau und Ex-Mann sind.
Obwohl die auch so berührend ist, zunehmend berührend.
Ja, die wird immer besser.
Ja.
Und das aber dann auch immer wieder zu benutzen, um Möglichkeiten zu schaffen an Stellen, wo halt Captain Picard bitter ernst geblieben wäre,
ja,
und genau, er haut dann halt so, oder die beiden bringen dann ihre persönlichen Animositäten in so Diskussionen mit irgendwelchen Alien Races rein,
ja,
und super, machen dann so Kommentare, wo dann wirklich so, ihr habt gerade so eben vor 2 Sekunden habt ihr gesagt, hier dieses böse Angriffsschiff, was uns gegenübersteht, on screen, ja, und dann wird da diskutiert und dann bringt sie irgendwas aus der Beziehung in diese Diskussion rein, was da nicht hingehört.
oder diese eine Szene, wo er irgendwie vom Admiral rund gemacht wird, keine Ahnung.
Und dann nicht richtig auflegt.
Nicht richtig auflegt. Das ist so gut. Und dann so was.
I'm so sorry.
Ist halt noch dran. Das ist halt, weißt du, solche Dinge passieren, ja.
Ja.
Sowas ist uns allen schon passiert. Oh Mann.
Ja.
Das ist einfach so wahr. Das ist, ja, das gibt dem Next Generation eben noch dieses Quäntchen Leben. Dieses Quäntchen Herz, was die Fühlung zu uns noch so viel stärker macht.
Ja, genau.
Was es eben nicht nur zu einer Parabel macht, sondern fühlbar.
Das, ja, ist so gut. Wie diese eine Folge, wo der eine Pilot, nicht der Pilot, der Navigationsmensch, der Dunkelhäutige, ich weiß seinen Namen nicht.
Mhm. Ja, ja, genau.
Wie auf diesem fremden Planeten, dieses komische Social Scoring System, was quasi so Chinas Bewertungssystem ist, nur, ja, mit so einer Social Media Like Kultur zusammengerührt, und er dry humpt diese Statue und wird in so einen Rechtsprozess von so einem komischen Big Brother
wo nur abgestimmt wird, genau, nur gevotet wird.
Ja, diese ganze Folge mit all diesen,
oh, die ist so ernsthaft.
Die ist so ernsthaft und gleichzeitig so American Pie dumm lustig, aber dann halt auch so, hat sie diese Tiefe gleichzeitig.
Ja,
ich bin da völlig bei dir.
Da bleibt es Hals stecken. Ja. Ja.
So eine tolle Serie. Und es
bleibt einem häufig im Hals stecken. Also auch diese Sache mit diesem Kind, was umoperiert werden soll, weil es ein Freak ist. Da bleibt es einem auch,
ja, was heißt,
im Hals,
ja,
stecken.
Ein Freak, also ich meine, das ist halt so.
Ja, weil es halt ein weibliches Geschlecht hat, und das ist halt in einer Spezies, die nur ein Geschlecht kennen.
Ja, Genitalverstümmelung, Beschneidung, genau, ja, da ist also
eine Zwitteranangleichung so, gell?
Ja, genau,
also,
da sind unendlich viele Themen drin in diesem Ding. Ja, also genau. Aber auch die Folge kommt nicht aus, ohne dass irgendeiner einen blöden unter der Gürtellinie Scherz macht. Und man kann in jeder dieser Folge eine Träne verdrücken und lachen. Also es ist immer alles dabei.
So gut. Ja. Ja. Und was ich letztes Mal schon gesagt habe, ich finde es so bezeichnend, also dass die halt in ihrer, obwohl die zum Teil so platt und unter der Gürtellinie sind, eben etwas, was Star Trek und vor allem Next Generation nicht geschafft hat, die weiblichen Reize nicht so ausnutzen, wie sie das könnten. Weil sie es halt einfach nicht müssen. Also,
oh ja,
weißt du, der erste Offizier ist halt ultra hot, ja. Also die ist halt Bombshell. Und das wird halt auch hin und wieder mal gezeigt, wenn es eben dran ist. Aber wenn die im Dienst ist, dann hat die halt eine Uniform an, die so ihren Körper verschleiert, wo man sich immer die ganze Zeit denkt, so, wenn ich zurück überlege, wie Deanna Troi immer angezogen war.
Nicht nur Deanna Troi, auch später.
Nicht nur Deanna Troi, natürlich. Ja, klar. Wie heißt die?
T'Pol. Und T'Pol, also das ist immer wieder gemacht worden.
Das war bei Star Trek immer, genau. Die hatten immer so eine Bombshell, die aber auch immer als das dargestellt wurde, gell?
Ja, nicht nur und eine. Das, also in Deep Space Nine ist es Dax und Kira. Also,
Hier Chase Masterson, Lita.
Ja, also ist immer wieder gemacht worden. Immer.
Genau, und das sparen die sich einfach, obwohl sie diese Figur oder diese Darstellerin haben, die das darstellen könnten, die können das zeigen. Aber die denken sich, müssen wir gar nicht. Ja, ist überhaupt nicht nötig. Und weißt du, das ist eben das, die sind eigentlich total ernsthaft. Das ist ein ernsthafte Star Trek. Ernsthafter als alle Star Trek vielleicht vorher. Vielleicht sogar noch als Next Generation. Das ist das Verrückte. Obwohl es Comedy ist.
Ja.
Irre.
Aber ich glaube, Comedy stellt es halt, wenn man das sagt, es stimmt natürlich,
stellt man es bei den Leuten
im Kopf in die falsche Schublade.
Ja, genau. Und bei mir eben auch. Deswegen hat es so lange gedauert, dass ich es geschaut habe.
Ja. Also mein Werdegang mit Orville war da ganz ähnlich, nur dass ich halt irgendwie, weiß nicht, 6 Wochen vorher angefangen habe. Dass ich auch im Zusammenhang mit Discovery irgendwie immer wieder von Orville gelesen habe. Als ich mit Discovery durch war, halt einfach irgendwie dachte so, und jetzt ist das halt dran.
Genau, und, komm scheiß drauf, ja, jetzt schaue ich mir das halt an
und auch aber von der zweiten Folge an oder so, habe ich gedacht so, da ist was dran, das muss ich weiter gucken.
Ja, ja.
Es
fühlt sich so richtig an.
Ja.
Wenn nur dieses Schiff nicht so beschissen designt wäre, was sollen denn diese Klobrillen da hinten dran? Ich finde das so
furchtbar. Was für Klobrillen?
Ich kann dieses Schiff nicht anschauen hinten. Ja, weil es halt dieses.
Ach, du meinst die diese Ringe ja da?
Diese Warp-Gondeln, sondern die haben so Warp-Ringe hinten. Es sieht so scheiße aus.
Dafür macht es immer so einen lustigen Wobbel in den Space rein, wenn es hinten verplatzt. Also.
Stimmt.
Ja, ich bin halt nicht sicher, Seth MacFarlane, also ist ja eigentlich immer in seinen Filmen dann doch irgendwie auch die Hauptfigur, macht er ja ständig, also außer jetzt vielleicht bei Family Guy, weiß ich nicht. Family Guy habe ich nicht viel geschaut, hast du Family Guy gesehen?
Nee, gar nicht.
Also da bin ich, eigentlich wäre das ja so meine Abteilung, so Comedies, Zeichentrickserien sind ja durchaus, also ich bin großer South Park Fan, wäre eigentlich so meine Baustelle, aber an Family Guy, ich weiß nicht, ich habe immer mal so reingeschaltet und immer so Versatzstücke gesehen und manchmal konnte ich auch lachen, aber so richtig ist das nicht an mich rangegangen.
Nee, länger als 10 Minuten habe ich das nie gesehen.
Ja, und Ted, okay, der erste, ging so, Ted 2, und A Million Mace, der Gin Tonic möchte rausgeschnitten werden, A Million Ways to Die in the West, war ja wirklich unterirdisch.
Habe ich nicht gesehen.
Und deshalb habe ich irgendwie bei MacFarlane immer so das Gefühl, weiß nicht, irgendwie will der lustig sein und dann kann das nicht so richtig. Und mit Orville hat der meine Wahrnehmung von ihm selbst als so ein
läppischer
Peniswitz-Mensch doch nochmal geändert. Ich meine, er hängt diesem etwas karlauerischen Art von Witz durchaus an. Aber
er ist auch ein ernsthafter Trekkie.
Aber in Orville hat er bewiesen, dass er ein ernsthafter Trekkie ist und dass er in der Lage ist, diesen Witz, also ein bisschen, also so unterschubladig wie der ist, ihn dosiert einzusetzen an den Stellen, wo er hingehört und dann aber auch wieder die Finger davon zu lassen, wenn es da nicht hingehört. Ja. Und das finde ich, also die Mischung ist gut. Die ist wirklich gut gelungen.
Super.
Ja.
Ja, ich bin Fan.
Sehr gut.
Fucking Fan.
Die zweite Staffel ist leider bei Amazon nur zum Kaufen, wohingegen die erste bei Prime inklusive ist.
Ich bin niemand, der Sachen so direkt sofort schauen muss. Ich kann da auch 2-3 Jahre drauf warten.
Okay. Das ist okay. Also ich habe schon ein paar Mal mit dem Finger über dem Knopf gehovert.
Es geht mir jetzt mit Picard ja ähnlich. Um mich nicht bevormunden zu lassen, in welcher Geschwindigkeit ich das schaue, denke ich mir, ach, ich warte einfach, bis es draußen ist und dann gucke ich es in einem Rutsch. Braucht es nicht jetzt sofort schauen, obwohl ich der größte PK-Fan bin, aber mal gucken.
Ich schleiche jetzt mal noch ein halbes Thema hier rein, was jetzt gar nicht groß breit werden muss, wenn du es nicht gesehen hast. Hast du Galaxy Quest gesehen?
Ja, klar, habe ich Galaxy Quest gesehen.
Okay, dann kann ich noch eine Dokumentation empfehlen, die jetzt auch, glaube ich, auf Amazon Prime verfügbar ist. Und zwar Never Surrender.
Mhm.
Ein Dokumentarfilm über Galaxy Quest aus dem Jahre 2019.
Hä? Warte mal, Galaxy Quest ist nicht, dass wir von da vorbeireden. Das ist diese Comedy-Science-Fiction-Geschichte mit Tim, dem Heimwerkerkönig, oder?
So ist es. Das ist dieser, ich habe ihn, glaube ich, auch hier in der Sendung schon mal besprochen, Folge.
Ich glaube auch, ja.
Weiß ich nicht mehr. Mhm. Also ganz, ganz kurz, Galaxy Quest, im Grunde ein Star Trek-Film, wenn du so willst. Also vom Geiste her, es ist kein echter Star Trek-Film, aber es ist vom Geiste her ein Film über eine Star Trek-Serie, wo Tim, der Heimwerkerkönig, also Tim Allen, spielt.
Und Sigourney Weaver.
Und Sigourney Weaver und nicht nur Sigourney Weaver, auch hier, wie heißt er? Ich will Alan Arkin sagen, aber es stimmt nicht. Wie heißt er? Dings.
Ich weiß es gerade nicht.
Ach,
noch mit.
Der Bösewicht aus Die Hard.
Ach, Alan Rickman.
Alan Rickman. Ich wusste, Alan stimmt, aber Arkin stimmt nicht. Das ist der andere Typ. Alan Rickman, richtig. Spielt.
Schön, dass du nicht Harry Potter genannt hast, sondern Die Hard.
Ja, der Harry Potter. Not my department. Ja, by Grubtas Hammer, you shall be avenged. Also, so sie spielen eine, es geht um den Cast einer Star Trek Serie. Und damit eben um Schauspieler, die berühmt geworden sind mit einer Science-Fiction-Serie, die im Grunde Star Trek ist. Das dürfen sie natürlich nicht nennen, weil sie die Intellectual Property nicht haben, aber es ist eine Star Trek-Serien-Cast. Und dann kommen echte Aliens und die haben quasi die Radiowellen aufgefangen, in denen diese Serie ins All, also während sie auf der Erde ausgestrahlt wird, gehen die Radiowellen natürlich auch ins All und das haben die Aliens aufgefangen.
Und die haben es für bare Münze genommen
und deshalb entführen die dann.
Und die brauchen irgendjemand, der irgendwie irgendwas rettet und deswegen
genau, denken sie, da gibt's
die sind die Rettung.
Echt böse Aliens und dann holen sie sich quasi diese heldenhaften Kämpfer, die so.
Die halt abgehalfterte Captain Kirk Fuzzis sind.
Genau. So, und was ich jetzt eigentlich empfehlen wollte, ist eben auf Amazon Prime ist jetzt im Moment ein Dokumentarfilm namens Never Surrender, a Galaxy Quest Documentary. Und was das ist, ist ein Dokumentarfilm über die Fans von Galaxy Quest, also und über diese Meta-Ebene sozusagen, das ist jetzt ein Film, der sehr viel, wo die eigentlichen Helden innerhalb des Films sind ja teilweise zum Beispiel dieser von Justin Long gespielte Fan von Galaxy Quest, der dann bei dem echt zu lösenden Fall sozusagen dann als Fan der Serie zu einem echten Helden des realen Problems wird. Und das ist wiederum von der Serie dann auch wieder total, also nicht Serie, sondern von diesem Film, total wahnsinnige Fans gibt, die auf Conventions gehen, auf der Comic-Con in Galaxy Quest-Uniformen rumlaufen und davon wiederum totale wahnsinnige Fans sind, obwohl der Film ja davon handelt, dass Star Trek wahnsinnige Fans hat und was auf so Conventions für durchgedrehte Dinge passieren. Und also der lädt da metamäßig nochmal eine Ebene drauf und berichtet halt darüber und das Ganze dann geschnitten mit Kommentaren von dem Regisseur, den Autoren und der Cast and Crew und aber eben auch zum Beispiel Leuten wie Brent Spiner oder Will Wheaton, die da drin vorkommen und die da drin sozusagen dann auch mal äußern dürfen, wie das auf sie gewirkt hat, wenn quasi ein Film über einen Star Trek Cast gemacht wird.
Ja gut, und Will Wheaton ist halt der Obernerd auch.
Ja, ja klar, aber
einfach ich mein, dankbar.
Stell dir mal vor, du bist ein Star Trek Cast Member und dann wird ein Kinofilm produziert mit Sigourney Weaver und Alan Rickman und wem noch alles, der im Grunde dich darstellt. Einen Star Trek Cast, der so typecastet wird und sich fragt, ob er noch jemals einen anderen Job haben wird und so weiter und ein bisschen angenervt von diesen Comic-Con-Conventions vielleicht ist oder vielleicht auch nicht und jeder geht ja damit anders um, also diese Alan Rickman-Figur ist ja total genervt davon, wohingegen die Tim Allen-Figur das total genießt, immer auf diesen Comic-Cons aufzutreten und das dann kommentiert zu haben von Will Wheaton und Brent Spiner ist halt einfach auch für diese Documentary einfach Gold. Also ich hab sehr viel Spaß gehabt, das zu gucken. Und habe danach noch viel mehr Lust gehabt, nochmal Galaxy Quest zu sehen. ja, Never Surrender.
Ewig nicht gesehen, aber es ist schon, also der ist schon so ikonisch, dass der auch bleibt in der Erinnerung.
Ja, absolut. Also, wenn du es in der richtigen Reihenfolge machen willst, würde ich fast sagen, guck dir erst nochmal Galaxy Quest an und guck dir dann Never Surrender an. Ich habe es halt falsch rum gemacht. Bei mir war Galaxy Quest wahrscheinlich zu lange her, um es komplett wertschätzen zu können. Ich hatte trotzdem viel Spaß an dieser Doku. Also so für einen Abend ist das ein netter Zeitvertreib.
Okay.
Die anzugucken. Ja. Dann bleibt uns nur noch ein weiterer Science-Fiction-Film. Ironski 2. Space Nazis, Dinosaurier und Adolf Hitler. Kannst du es zusammenfassen?
Ja, kann ich. Mal gucken.
Maul ein bisschen zu voll genommen.
Ja, nee, die Erde ist mittlerweile zerstört, wie auch immer, unbewohnbar. Der Mond ist der Rückzugsort nicht nur für die Nazis, wie in Iron Sky 1 oder in Iron Sky, sondern eben jetzt für die ganze Menschheit. Und die wohnen da so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so Tür an Tür mit den Nazis. Oder sind auch Nazis noch
ja,
oben?
Ja,
sind
so, ne? Verschiedene, ja. Und natürlich die Jobsianer.
Genau, und richtig, es gibt eine Religion da oben, die eben Steve Jobs als ihren Erlöser anbeten.
Also Sekunde, ich muss noch ein iOS-Update installieren, erzähl weiter.
Und wir haben ein paar neue Protagonisten. Das eine ist die Tochter von der von Julia Dietze gespielten Figur aus Iron Sky. Julia Dietze taucht auch wieder auf mit ganz viel so hingeschminkten Falten und so, also jetzt als alte Frau. Und der Mondführer
Mond-Nazi.
Aus dem ersten Teil.
Mondnazi-Führer. Doppelrolle. Udo Kier darf jetzt zwei Personen spielen.
Udo Kier, genau. Der taucht irgendwann auf und eröffnet unserer jungen Protagonistin, also der Tochter von Julia Dietze, das Thema hohle Erde. Also es sind wirklich alle bescheuerten Verschwörungstheorien oder?
Nicht alle. Du kannst glaube ich, in diesem Setting die Flacherde nicht verhandeln, aber dazu, also wenn wir schon auf dem Mond sind, geht das nicht mehr. Ja, aber alle anderen sind dabei. Also,
im Endeffekt eröffnet er ihnen da dieses Thema und dann geht es um irgendein komisches Mineral, was einen unsterblich macht und es kommt halt raus, dass sowohl er
als auch... Ich hatte das eher als so eine Art Energieriegel verstanden, aber okay.
Oder so, ja. Ganz viele andere eben Reptiloide sind, ja. Womit wir auch die noch abgehandelt hätten. Und es bildet sich dann so eine kleine Crew von Outlaws, die dann eben zur Erde zurückfliegt mit so einer Reichsflugscheibe.
Mit einer, die so ein bisschen schrottig ist. Fühltest du dich auch an Armageddon erinnert? Also dieser Russe mit dem russischen Akzent, der die ganze Zeit immer mit dem Hammer überall gegenhauen will.
Ja. Und dann fliegen sie also zum Südpol, um dann eben in die hohle Erde zu kommen. Und in der hohlen Erde ist eben ein Paradies, was von den Reptiloiden beherrscht wird. Und zwar eben so von den, da ist auch so eine ganz seltsame Szene, was so
das letzte Abendmahl, ja.
Letzte Abendmahl, genau.
Mit
Adolf Hitler und Maggie Thatcher.
Und Genghis Khan.
Genghis Khan, alle möglichen anderen Fuzzis, ja.
Ja.
Und Adolf Hitler scheint aber so der Oberbösewicht von denen zu sein, eben wieder Udo Kier. Und ja, die reiten auf Dinosauriern und also es ist völlig over the top. Und dann großer Showdown und so, gell? Ja, das ist die Story.
Ja, also nachdem im ersten Teil
mit
Sarah Palin ja noch irgendwie so halbwegs so eine Verankerung im Hier und Jetzt gewesen ist, wenn auch der erste Teil schon vollkommen drüber war, dann ist jetzt endgültig einfach nur noch so Mondnazis, Hohlerde,
Reptiloide.
Reptiloide, so das, diese drei Eckpfeiler dessen.
Und Dinos.
Ja, genau. Diese drei Eckpfeiler von seltsamen Verschwörungstheorien, mit denen man heute sich zutage im Internet befassen kann, wenn man sich amüsieren möchte oder wenn man völlig verblödet ist, eins von beiden. Und,
oder beides, ja. Hm.
Und jetzt nimmt man diese drei Bausteine, ach so, und natürlich noch Religion und Apple-Jünger auch noch reingerührt. Mhm. Ich konnte sehr lachen. Ich bin ja da durchaus in der Lage, über mich selbst hinaus zu lachen. und ab da dreht der Film einfach komplett frei. Also das ist
da ist tatsächlich ging mir das, also hatte ich genau diesen Gedanken auch. Mir hat es am Anfang richtig Spaß gemacht. Also die Sache auch mit den Apple-Jüngern und selbst dann die Geschichte mit der Hohlerde. Aber als dann diese letzte Abendmahlszene kam und der Hitler lag vielleicht auch an der fürchterlich schlechten Synchronisation, ich habe es auf Deutsch geschaut, die Stimme ist so doof von Udo Kier und das ist so ein dummes Gewäsch, was der von sich gibt. Da ist der Film für mich ein bisschen gekippt. Also diese Reptiloiden-Geschichte, auch Maggie Thatcher, das fand ich so übertrieben bescheuert. Da hat es mir dann nicht mehr so viel Spaß gemacht irgendwie. Und dann hat sich auch so, diese Action, die dann kam, das war schleppend.
Ich habe gerade mal die Liste aus der IMDb, wer da alles in dieser Szene drin ist. Ist also Idi Amin, Mark Zuckerberg, Margaret Thatcher, Caligula, Stalin, ein Papst, Osama Bin Laden, Wladimir Putin, Genghis Khan, Kim Jong-un. Ja, genau. So, das waren so die da in diesem Raum waren. Ja, ich gebe dir recht. Also die Action ist halt komplett überdreht, aber die CGI-Effekte sind schlecht, weil der Film halt ziemlich low-budget ist. Und die Geschichte nimmt sich unheimlich viel vor, so an Themen, die sie durch den Kakao rühren möchte und verliert sich darin so ein bisschen. Und es ist dann am Ende nur noch so ein, also für mich war es am Ende nur noch so ein, ich verfolge jetzt mal, wie sie das zu Ende erzählen, aber so richtig dabei bin ich nicht mehr.
Also ich hatte so das Gefühl, es wäre zum Teil besser gewesen, sie hätten sie können ja gerne diese bescheuerten Verschwörungstheorien alle ansprechen oder irgendwie name droppen oder wenigstens kurz zeigen. Aber die haben sie zum Teil zu lange gezeigt. Ja, also diese Abendmahlszene, die war viel zu breit, viel zu lang. Was sollte der Quatsch? Ja, es hätte eine Andeutung, dass Maggie Thatcher und Kim Jong-un da unten rumspringen, hätte vollkommen gereicht. Und einfach irgendeine andere Geschichte erzählen. Ich weiß nicht genau welche, aber diese Verfolgungsjagd auf dem Dinosaurier, Hitler auf dem Dinosaurier.
Den Trailer war das Gold. Also als ich den Trailer damals gesehen habe und die macht diese komische Tür zur Hohlerde auf, klettert da unten rein und das erste, was, dann war das so geschnitten, als ob in dem Augenblick unten so ein Dinosaurus, dieser Gin Tonic.
T-Rex.
Genau, nennen wir ihn T-Rex, das lässt sich einfach aussprechen. Dann geht sie da rein und da kommt der T-Rex mit Hitler drauf an. Da habe ich gedacht, so alter Vater, dieser Film, der nimmt alles mit, was da ist. Aber es ist dann halt so,
er nimmt halt alles mit, was da ist. Aber geschnitten werden müssen. Oder,
weiß dann halt nicht so richtig, was er damit tun soll.
Nee, leider nicht. Es war nicht so in einem Guss wie der erste. Der erste war so, der war irgendwie runder.
Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass man sowas über ein Sequel sagt. Insofern.
Aber es kommt durchaus auch vor, dass Sequels besser sind als
Ja, das davon. Kommt vor, aber das ist, glaube ich, in der Mehrheit dann doch die Ausnahme. Ja. Tja, Iron Sky, The Coming Race, auch aus dem Jahre 2019. Punktemäßig bei mir dann auch nur so, weiß nicht, 5, 6, irgend sowas. Also kann man gucken, höchstens. Aber.
Nee, mich hat es eher geärgert am Ende. Also bei mir ist er eher bei 4.
Okay.
Also am Anfang hat er Spaß gemacht, aber dann hat er mich geärgert. Und es war einfach zu plump dann. Also.
Ja.
Plump und ärgerlich und gewollt.
Bin ich leider bei dir. Also, was heißt leider? Also bin ich bei dir, ist für den Film blöd, aber so ist es.
Ja.
Gut, dann haben wir diese Monsterfolge. Nennen wir sie mal unsere Science-Fiction-Ausgabe.
Ja.
Hinter uns gebracht.
Ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel, aber das ist alles kein Science-Fiction und deswegen kommt das heute nicht.
Genau, kommt alles in die nächsten Folgen.
Drogen kommen in Folge. Drogen und Nazis.
Hm.
Mal gucken. was noch alles.
Da muss ich noch irgendwas mit Drogen und Nazis gucken, damit wir das thematisch. Nein, ich glaube nicht, dass ich das noch tun werde. Ja, aber das war die Science-Fiction-Ausgabe des Sneakpods mit den beiden Resident Science-Fiction-Nerds des Sneakpods. Kommentare wie immer auf sneakpod.de. Wir sind sehr gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Entweder seid ihr völlig anderer Meinung oder ihr habt nach 10 Minuten ausgemacht oder wir wissen es nicht.
Geskippt.
Genau, skip, weil die reden wieder über Sachen mit Phaserkanonen.
Ja, und die spoilern nur.
Genau. Aber gerade
anderthalb Stunden.
Gerade von den Leuten, die vielleicht Expanse gesehen haben und auch sonst so im Science Fiction bewandert sind und gerne quasi in diesem Genre umher warten. Von euch würden wir uns erhoffen. Was haben wir es getroffen? Denkt ihr das auch so oder haben wir.
Wer hat recht?
Genau. Naja, so unterschiedlich waren wir jetzt nicht drauf, aber.
Ah, schon. Also Expanse, du bist eher total voll geil und ich bin eher so meh.
Ah ja, wir lagen 4 Punkte auseinander. Okay, also da ist sozusagen Material für euch mit den Kommentaren das ganze Bild abzurunden. Sneakpod.de oder meinetwegen auch auf Twitter oder Facebook, Instagram, wo auch immer ihr wollt. Und in der nächsten Woche versprechen wir ein bisschen weniger Science-Fiction-lastig zu werden. Da werden auf jeden Fall entweder Claudia oder Stefan oder wer auch immer dabei sein. Und dann können wir wieder über andere Themen reden.
Genau.
Das war die Episode, wo wir die beiden anderen mal in die Pause geschickt haben, damit wir uns hier austoben dürfen.
Wir haben ihnen gesagt, sie dürfen gerne dabei sein, aber wir werden rumnörden. Und sie haben gesagt, nee, wir machen mal Pause.
Genau.
Ist gut.
Jetzt tu nicht so, als ob das nicht dein Plan war.
Nö.
Na gut.
Ja, ich hätte ja gehofft, dass der Stefan den Marsianer sieht und dann noch darüber reden kann. Aber
ja, aber der Stefan hätte sich 1 Stunde gedulden müssen, bevor er ein Wort sagen kann.
1 Stunde? Das ist sehr optimistisch.
Ja. Nun denn, also, damit das jetzt hier nicht die Rekordfolge wird, beenden wir das jetzt hier und sagen danke fürs Zuhören. Nächste Woche hört ihr uns wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ja, lebt lang und in Frieden.
Sehr schön.